Hier ist der einzige Boulevard-Fach-Podcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe in Folge hier 44. Sehr gut, hier ist der Anycast. Habe ich schon gesagt. Macht nichts. Renke Brun hier, da Dennis,
hallo.
Mohat und Cornelis auch.
Guten Tag, hallo.
Ja, sehr gut. Alles geklappt. Mein kurzes Lallen soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich Alkohol konsumiert habe. Es soll mich sogar daran erinnern, dass ich noch ein Bier zu holen habe. Dazu aber gleich viel mehr, weil dann gehe ich einfach. Und jetzt begrüße ich erstmal nochmal alle hier. Hallo.
Hallo.
Hallo aus Göttingen.
Ja, stimmt, aus Göttingen zugeschaltet. Das ist auch schön immer. Ach, ein altes Stück Studentenheimat.
Das ist Live quasi NE Vision hier, mehrere Länder zusammengeschaltet.
Nein, stimmt.
Ich glaube, das ist die Intervision,
genau. So hieß es nämlich im Osten.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt aus Westen zugeschaltet.
Ja, genau.
Die Aluminiumleitung.
Ja. Das hatten wir auch schon mal als hier Intro.
Ja.
Ja. Also davor gespannt. Menschen werden sich erinnern.
Wir sollten steht sogar noch als letzte Zeile auf unserer Webseite immer noch.
Ist auch alles gut. So, wir fangen jetzt mal einfach an mit dem richtigen Leben hier. So, viel passiert, seitdem wir das letzte Mal irgendwie in das Internet gebrochen haben. Wann war die letzte Sendung?
Wie spät? Eineinhalb Monate her?
Ja, irgendwie so, ne?
Das war doch ein Jahresrückblick, oder?
Ja. Schön wär's.
Ja, man kommt ja zu selten zur Sendung.
Schön wär's, wenn es ein Jahresrückblick gewesen wäre.
Es war ja eher so die Jahresgala der Depressiven und Bekloppten.
Aber ihr wolltet das ja so, ja. Und ihr wolltet ja keinen Jahresrückblick machen, ja, und keine Weihnachtsfolge. Und dafür wollte Dennis eigentlich heute eine Vorausschau machen, aber hat das, weil die Vorbereitung dafür schon irgendwie vor Wochen begonnen hat, das ist einfach gerade alles verworfen. Und wir stehen da wie immer, nämlich mit so gut wie nichts und machen das Beste.
Bleibt höchstens eine Rückschau auf die Vorausschau, aber das ist jetzt nicht so.
Nee, wir können eine Vorausschau auf die Vorausschau machen und die dann nächstes Mal machen, die aber schon eine teilweise Rückschau sein wird.
Wir können auch erstmal auf die letzte Folge zurücksehen und
zurückschauen. Ja, das ist ganz wichtig.
Wo ich mich ja mal wieder abbeklagt habe über zu wenig Feedback. Was macht denn der geheime gemeine Hörer dann oder die gemeine Hörerin? Sie übergießt uns mit Feedback. Und gab ganz, ganz viel. Und an der Stelle möchte ich dafür herzlich danken. Herr Brun wird sich auch gleich bedanken, wenn er sich sein Bier geholt hat. Na? Kommt er? Jedenfalls ganz viel herzlichen Dank fürs Feedback, es war super, freut mich. Danke dafür. Hat mich sehr gefreut, alles.
Hättest du jetzt nicht erwähnt, dass ich mir Bier geholt hätte,
hätte man es gar nicht gemerkt.
Hätte es keiner gemerkt, weil ich das nämlich ganz professionell nebenher gemacht habe.
Anstatt sich das vor der Sendung zu holen.
Ja, das habe ich, ich weiß, wann ich das gemerkt habe, als das Intro schon lief und weil ich diesmal diesen komischen, zerbrochenen Kabelersatzstutzen. Wie auch immer man das nennen soll.
Sie haben das Licht in der Küche angelassen.
Oh, das tut mir in der Tat leid. Hast du keine LEDs drin?
Nee, ist eine Energiesparlampe.
Ja, dann ist sowieso scheiße, die immer außen anzumachen. Das kostet viel zu Strom. Genau.
Stopp. Sie war schon drinnen. Ich komme nicht dran, um sie auszutauschen.
Hast du keine Leiter?
Ich hatte eine Leiter, aber sie war zu kurz.
Jetzt musst du natürlich eigentlich ausrechnen.
Also ich wohne ja hier in so einem Palast und die Decken sind halt 20 Meter hoch und ich komme einfach nicht dran.
Oh, zu Palast fällt mir noch was ein. Aber das bespreche ich mal mit Cornelis bei Zeiten. Was ich sagen wollte. Genau. Jetzt musst du natürlich ausrechnen, wie viel Kosten hast du durch eine Leiter, die hoch genug ist? Und wie viel Kosten hast du nochmal für die neue LED aufzuwenden? Und dann musst du ausrechnen, ab wann sich das amortisiert hat. Um eine wirtschaftliche Entscheidung darüber treffen zu können, eine rationale Entscheidung darüber treffen zu können, ob du dir jetzt...
Ich treffe eine ganz irrationale Entscheidung, ich würde mich nicht auf die Leiter trauen.
Ja, okay, das ist natürlich doof.
Und ich wollte so von Lichtfarbe und Emotionen anfangen, aber ich lasse das einfach.
Ja. Ja, ich fand das auch ganz großartig. Und da ist auch eine Menge bei rumgekommen für mich, fand ich, was ich so ganz interessant fand. sehr interessant fand ich zum Beispiel, dass sehr, wirklich sehr diametral unterschiedliches Feedback gegeben wurde, gerade was Fußball anging, ja. Und es gipfelte quasi darin, dass heute noch der letzte Kommentar kam, in dem gesagt wurde, Fußball finde ich gut, passt.
Ja, also mir ist es persönlich egal, wir können zum Fußball später nochmal kommen.
Oh ja, wir können nochmal. Nee, das müssen wir jetzt eigentlich jetzt gleich erzählen.
Dann können wir es gleich erzählen.
Ja,
ja, Feedback war auch ganz viel von Hörerschichten, die ich nicht glaubte, dass sie existieren.
Nämlich?
So älter gegen 60 und.
Ach ja, genau, stimmt. Ja, ja, das war ganz groß.
Das Alter ist. Vergiss das Alter mal kurz. Ich habe keine Ahnung, wie alt die Person war. Ich weiß nur, dass sie.
Es war auch vielleicht gar keine Person.
Nein, also nein, es war super Feedback. Es gab langes Feedback. Über Themen gab es ganz viel. Es lässt sich aber auch nie irgendwie zusammenfassen. Also. Jeder hat seine Perlen, die er gerne hört.
Also die Streitpunkte waren schon zu viel SPD, zu wenig SPD.
Ja.
Zu viel Fußball, zu wenig Fußball. Zu viel Politik, zu wenig Politik. Zu viel Bahn, zu wenig Bahn.
In etwa. Und das beschreibt so quasi mein Dilemma dieser Sendung immer noch. Also mir hat's, also da, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr mir nicht weitergeholfen.
Ja, aber das hilft jetzt ja nicht, wenn sie es noch weitermachen, weil dann kommt immer wieder das Gleiche dabei raus. Das Ergebnis ist einfach nicht einheitlich.
Ja.
Ne?
Na, mal schauen.
Ist da im Durchschnitt nicht schlecht. Ein bisschen durchschnittlich.
Irgendwann machen wir eine große Programmreform und alle Podcasts werden im Haufen geworfen. Und das ist alles super neu.
Und dann gibt es eine Haushaltsabgabe. Und dann,
ja.
So.
Herr Prittlaff wollte immer schon die ARD des Podcastings sein, hat er immer gesagt.
Wenn Podlove immer richtig gut wird, kann man auf so einen Schalter drücken, mehr von diesem Thema oder weniger von diesem Thema. Und dann wird automatisch das Thema verkürzt oder noch mehr eingefügt von dem
Original-Inhalt. Sind wir hier beim Fernsehen, wo man sich das Voten, wo der Zuschauer mit Voting einen Einfluss auf die Sendung hat?
Außerdem muss das nicht irgendwie so ein externer Dienstleister übernehmen mit so einer komischen Fernbedienung, die alle 10 Jahre mal wieder auf den Markt geschmissen wird und über den Werbung und Gewinnspiele angezeigt werden? Kennt ihr die Teile? Wie heißen die noch? Da gab es auch so einige von.
Ja, die sind alle pleite gegangen.
Ja, ja.
Keine Ahnung, wie die heißen.
Das ist lange her.
Ja. Nee, so lange gar nicht. Das letzte gab es
und ganz wichtig, seit dem ADAC sind ja Votings nicht so beliebt.
Ja, das stimmt. Habt ihr das Cover der ADAC Motorwelt gesehen, der neuen? Ich weiß nicht, ob das ein Fake war, aber das Ganze
nee, das Twitter ist rum. Das echt.
Ja, die Krise als Chance oder
genau.
So?
Genau.
Ja.
Aber viel lustiger fand ich ja, so, mich freut es ja, dass der ganze Scheißesturm über diesen Laden einbricht. Man muss nur erwähnen, dass dessen Landesverbände des ADACs immer noch Gauer heißen und einen Gauleiter haben.
Ja.
So.
Ernsthaft?
Der Verein,
also Gauer heißen die, ob die wirklich Gauleiter heißen, weiß ich nicht, aber Gauer auf jeden Fall.
Ja, sie heißen tatsächlich Gauer. Gauleiter ist tatsächlich, wird gerne in der Zeitung geschrieben, aber ist nicht offiziell. Man muss wissen, dieser Verein wurde irgendwann nach der Nazi-Zeit gegründet. Das heißt, die haben das sich mit den Gauen schon freiwillig ausgesucht.
Das ist nichts. Ich weiß es aber nicht, ob Gaue eine originäre Nazi-Bezeichnung waren, um ehrlich zu sein.
Ja, aber ich glaube, nach den Nazis sind es so Begriffe wie Gau und.
Ist ja, mach sein, weiß ich nicht.
Naja, und der Verein, der sich irgendwie als der alles, was Mobilität angeht, relevante Lobby für alles. Also, die haben halt ihre Mitglieder, ihre Macht, also ihre. Da sind muss Leute eingetreten. Das korrigiert.
Gründungsdatum ist 24. Mai 1903.
Nein, stopp. Dann, okay. Nein, das mag zwar sein, dass sie da gegründet worden sind, aber der Verein, wie er jetzt besteht.
Okay, gut.
Das ist so wie der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die SPD.
Gut.
Ja. Die Sozialdemokratie ist 150 Jahre alt, aber die SPD nicht.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes aufbringen soll. Auf jeden Fall eine Sache, die man ansprechen kann, ist nochmal vielen Dank extra, weil ich hab ein Hörergeschenk bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr auch. Nee, ihr nicht. Ich habe ein Buch geschenkt.
Du hast ja immer noch meine Liste da und alles schrecklich. Steht auf der To-Do.
Ja, sollte es auch.
Ich weiß nicht, ich habe kein Hörergeschenk bekommen.
Ich habe ein Hörergeschenk bekommen. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ein Buch bekommen. Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren.
Du bist doch Experte dafür, du machst doch diese Sendung hier.
Ja, sollte man meinen. Aber nee, ich weiß nicht, wie das kam. Also ich habe es zumindest auf die Wishlist gesetzt bei Amazon, weil ich eine mal wieder eine völlig hoffnungslose Diskussion mit einer Homöopathie-Befürworterin hatte. Das will ich jetzt nicht wiederholen, das war sehr, sehr deprimierend und hat mir Nachmittag sehr schlechte Laune gemacht. Und dafür soll das angeblich helfen, wurde mir geraten.
Also ich würde dazu auch ein Buch schreiben und dessen erste Seite und letzte Seite würde klicken, don't. Geh einfach.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie 10 Seiten gelesen oder so. Also da kommt noch eine Menge. Dann sollte man noch erwähnen, auch zum Feedback und auch zum Dank so halbwegs, wir haben eine E-Mail bekommen. Und zwar von Alexander. Alexander ist Dozent an der FH Münster und doziert da Marketing und Marktforschung. Und er meinte, das passe ja wohl jetzt ganz gut hier irgendwie.
Zwei Kategorien, die wir immer sehr liebevoll
in der Sendung machen. Ja, ganz alles ganz tolle Menschen. Super, Marketing ist grandios. BWL generell so als Ganzes ist, ne? Nee, und der hat, weil wir ja ne, diese Feedback-Frage aufgeworfen haben, in der letzten Sendung uns ein schönes Angebot gemacht, wie ich finde. Er hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Ich
hoffe, das Marketer, tun wir noch. Der aber Marketing-Mensch, der uns
angehört. Aber das Semester ist ja auch gerade erst rum. Ich hoffe, das gilt dann fürs nächste Semester. Und zwar wird er da wieder ein Seminar durchführen? Weiß ich gar nicht. Jetzt muss ich natürlich nochmal hier in dem Text. Genau, ein Marktforschungsseminar durchführen.
Und er wird Studenten dafür verdonnern.
Genau, und da wird der Studenten, gibt er immer so eine semesterübergreifende Arbeit, die schreiben müssen. Und da sagt er, da könne man ja mal so einen Fragebogen erstellen für Podcast-Hörende, den man dann featured in allen möglichen Podcasts und die machen dann quasi eine Marktanalyse für Podcaster und für Podcasts.
Komischerweise weiß ich jetzt schon das Ergebnis.
Nämlich?
Ja, Herr Prittlauf mit seinen 3 Trillionen
Podcasts. Nein, es geht doch nicht um die zu hören, sondern um alles.
Sorry, ich dachte, um Quoten ermitteln.
Nein, was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Was machen die? Was haben die für eine Ausbildung? Was fahren die für ein Auto? Fahren die gar kein Auto? Fahren die Fahrrad? Benutzen die irgendwie Carsharing mehr als der Durchschnitt der Gesellschaft? Keine Ahnung was.
Ich würde gerne wissen, ob der Knüller- oder Falteranteil unter den Hörerinnen...
Sehr gut, sehr gut. Dann schreibst du jetzt am besten Alexander eine Mail. Oder er hört die Sendung ja hoffentlich und dann kann er auch diese Detailfrage stellen, Knüller oder Falter, für die nicht eingeweihten Zuhörer, es geht ums Klopapier.
Ich lese schon die Schlagzeile hinterher im Spiegel Online, Knüller, Podcaster sind Falter.
Wir haben einen Titel gefunden.
Okay, das darfst du jetzt noch nicht verraten. Obwohl, nee, jetzt auch egal, weil den Titel sieht man, ja, ist gut. Und, so. Das ist in der Tat, finde ich, eine sehr schöne Idee. Und da möchte ich mich schon mal für bedanken, selbst wenn es nur bei der Idee bleibt und gar nicht angewendet wird. Das ist nämlich übrigens das Institut für angewandte Innovationsforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Was? Da gehört er offensichtlich zu, aber er reduziert dann an der FH Münster. Ah, okay, alles klar, ich verstehe. Ja. Das finde ich schon mal eine interessante und schöne Sache. Meinungen? Fragezeichen?
Finde ich super.
Finde ich gut.
Cornelius, du hast die Mail gar nicht bekommen, ne?
Nee.
Ja, du, glaube ich, auch nicht. Ich habe sie dir auch weitergeleitet.
Ja, eben, klar. Aber das hätte man ihm auch weiterleiten können. Ich wollte nur, dass wir das für unseren internen Mailverteiler mit im Kopf aufnehmen.
Ich erweitere einfach unseren internen Mailverteiler auf Cornelius' Adresse.
Oh, super. Hast du schon das wäre
eine tolle Idee.
Dann sind schon 2 Adressen in deinem persönlichen Mailverteiler drin. Super.
Ja, und also für jetzt morgen oder für Konservenhörer heute oder gestern oder vorvorgestern.
Ja.
Oder vorvorgestern.
Wir reden auf jeden Fall vom Samstag, den 8. Februar 2014.
Wir gehen zu Union gegen Dynamo.
Es geht. Eieiei. Genau.
Erich Honecker ist homo.
Nee, Erich Mielke.
Nee, erst Erich Honecker.
Und Erich Mielke ist auch homosexuell.
Ja, genau. So. Ja. FC Union Berlin an der Alten Försterei gegen den BFC?
Nein, jetzt bringst du alles durcheinander. Der BFC Dynamo ist hier aus Hohenschönhausen.
Ach so.
Ja. Das sind die, deren Namen wir nicht nennen sollen.
Ach so.
Ja.
Hohenschönhausen.
Und, Dynamo Dresden. SG.
Ach so, SG.
Dynamo Dresden. Ja. Wegen SGD. Eieiei.
Genau, Fußball.
Ja, Fußball. Wir machen mal wieder einen Betriebsausflug. Ohne Cornelis, glaube ich, oder?
Ich wünsche euch viel Spaß, genau. Ich fliege einfach weg.
Ja, du fliegst einfach weg. Cornelis geht.
Kein Fußball.
Fliegt nach Spanien.
Urlaub.
Hast du das eigentlich noch irgendwo reingeschrieben? Willst du jetzt mal kurz drüber reden? Was hast du?
Ich habe es nicht reingeschrieben, ich kann aber kurz was dazu sagen.
Ja, wir schreiben einfach mal drunter. Cornelis, okay. Ja.
Wohin fährst du denn in Spanien ganz genau?
Also erstmal fliege ich nach Malaga und dann fahre ich irgendwo hin. Und das ist das Tolle dieses Urlaubskonzeptes. Ich habe tatsächlich nur gebucht, einen Flug hin und zurück, ein Auto und das erste Hotel am Abend. Ich habe zwar so eine ungefähre Idee, ich würde ganz gerne da unten in Andalusien rumfahren und so ein bisschen in die gar nicht erschlossene Region, zumindest touristisch, Extremadura. Das ist da so.
Extremadura?
Ja, das heißt nur eigentlich hinter dem Douro, also hinter dem Fluss da, dem großen. Okay. Mhm. Aber es ist auch ansonsten, glaube ich, irgendwie extrem leer und eben gar nicht touristisch und deswegen für mich finde ich sehr interessant.
Kurze Frage, du hast den Urlaub, also innerhalb des Urlaubs ist ungeplant, also das könnte ich nicht. Also
genau.
Selbst meine 4 Tage Prag sind schon durchgeplant.
Oh.
Die im März bald.
Also zumindest, was ich immer so vom Gefühl her kritisch finde, ist irgendwo hinzufahren, ohne für den nächsten Abend ein Bett zu haben. Das finde ich schon immer so ein bisschen gruselig, aber kann man sich sicher darauf einlassen. Was ich aber ganz fürchterlich finde, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich wollte da noch eins draufsetzen und habe das...
Also ist es mittlerweile sehr leicht machbar mit Smartphone und iPad und sonstigem Zeug. Da gibt es halt diese coolen Möglichkeiten, einfach zu sagen, gib mir die Region, gib mir die Hotels und dann nehme ich das, was sich am besten anfühlt. Also ich weiß ungefähr, weit ich komme, wo ich so grob hin will und dann mache ich morgens halt für abends. Programmiere das ins Navi und fahre ansonsten, wie ich will. Und das finde ich irgendwie sehr angenehm. Früher habe ich das tatsächlich ohne die ganze Technik gemacht, mit Reiseführer und die Hotels oder die Hostels abklappern. Das war der Albtraum. Es führte immer ein Anschreien und schlechte Stimmung und hungriger Magen und ganz entsetzlich. Und das ist jetzt aber ein Traum.
Und jetzt, aber du machst es schon so, dass du morgens dann für den Abend buchst direkt, rufst du dann an?
Genau. Oder was? Ja, man kann manchmal noch ein bisschen später, manchmal ist es mittags, aber im Prinzip ist morgens ganz gut. Dann weiß man auch ungefähr, wie weit das so ist, wie viel Luft man da so hat und Zeit. Weil man da sein muss ja auch, weil Hotels ja mal früher, mal später dann irgendwie auch zumachen abends. Und das ist eigentlich ziemlich schön, man kommt halt auch an sehr absurde Orte. Ich bin also eigentlich gar nicht so gerne in Städten. Die gucke ich mir lieber tagsüber an und dann irgendwie am Abend quasi auf dem platten Land. Und es gibt sehr liebevolle, sehr tolle Herbergen. Die sind in der Nebensaison meist auch leer und billig und freuen sich, dass überhaupt jemand kommt, damit die Zimmer nicht komplett verfallen. Also man soll ja immer so ein bisschen was, ne, da ja. Leute reinsetzen. Und das nutzen wir dann voll aus. So kann man dann für 30, 40 Euro pro Übernachtung an wahnsinnig tolle Orte kommen. Und was das sein wird, weiß ich noch nicht.
Das klingt auf jeden Fall nett. Was ich jetzt mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte, es gibt ja auch Menschen, die setzen sich einfach in den Flieger. Und zwar einfach nur im Reisepass, nicht mal ein Visum beantragt, obwohl es ein Land ist, möglicherweise, wo man ein Visum braucht. Das heißt, sie stellen sich dann hin mit einem deutschen Pass an der Grenze und sagen, ich würde gerne rein. Und dann haben sie die Hoffnung, dass sie da irgendwie vor Ort noch einen Antrag ausfüllen können und da reingelassen werden. Das also ist ja irgendwie so nochmal die Krönung des Ganzen.
In meinem Staat würden die sofort sofort standgerichtlich
erschossen.
Ja. Also ohne Visum. Das ist ja.
Was ich,
wo kommen wir denn da hin?
Achso. Aber was ich plane als Steigerung des Ganzen ist quasi die, ich weiß selbst nicht, wo ich hinkomme. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich öfter im Urlaub bin, gebeten, sich mal Gedanken zu machen für nächstes Jahr, aber erst, dass er mir bitte die Augen verbinden möge, mich in ein Flugzeug oder ein anderes Verkehrsmittel setzen möge und erst, wenn ich tatsächlich am Ziel bin, möchte ich wissen, wo ich bin. Und auch die Route wird mir dann nicht gesagt.
Aber funktioniert das denn, wenn du im Flugzeug bist, dann sagt er doch hier, welcome on board und bla, to the flights.
Oropax, ja. Musik.
Ja, okay.
Also muss es halt dann auch... gezielt darauf hinbringen. Aber ich glaube, es ist möglich.
Und am Ende landest du in Bielefeld.
Ja, aber nicht, dass sie den irgendwie festnehmen, weil er da jemanden hat, den er irgendwie die Augen verbunden hat und Stöpsel in den Ohren und so.
Ja, gut, das muss man noch klären.
Ja, einfach, gut, das, also einfach als CIA-Flug tarnt.
Als Gefangenenüberführung.
Ja, ja, so einen schwarzen Sack über den Kopf.
Oranger Overall. Und aber ist das Schlimmste steht, bei dieser Nummer?
So.
Also bei der Schlimmste bei der Nummer, du landest irgendwie in Castrop-Rauxel oder in Bielefeld?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, aber du denkst das jetzt von einem deutschen Standpunkt her.
Ja.
Wenn du aber sozusagen auch noch im Ausland bist oder so wie Cornelis jetzt nach Spanien fährt, wo sowieso auch die Landschaft ein bisschen anders ist und so und auch das ja. Klima und die Menschen und so, dann hat sogar vielleicht Castrop-Rauxel oder auch Bielefeld einen gewissen Charme, weil das sowas eigenartig Schäbiges woanders ist.
Ach so.
Und Bielefeld ist übrigens gar nicht so schlimm, um das mal. Aber Castrop-Rauxel, glaube ich, schon.
Also, weil alle hässliche Fußgängerzonen haben alle Städte.
Ja.
Ja, aber man muss ja auch nicht Städte besuchen, sondern Regionen. Und da gibt es ja meistens auch dazwischen noch was. Und wenn man dann mobil ist, ist egal.
Ich könnte nirgendwo hinfahren, wo es keinen funktionierenden ÖPNV gibt.
Sag mal hier, warte mal. Ja, aber er fährt doch mit dem Auto.
Ich habe keinen Führerschein.
Ja, das ist dein persönliches Problem.
Ja, ich fahre nach Prag mit dem IC aus Berlin nach Prag.
Was kostet das eigentlich?
Sparpreis kriegst du für 40 Euro die Strecke.
Und mit Bahncard 50?
Kriegst du keinen Rabatt.
Das heißt, ohne Sparpreis?
Ohne Sparpreis musst du, glaube ich, mit 70 Euro rechnen.
Ah, das geht ja noch. Das ist alles im Rahmen.
Was teurer ist der Flug nach Spanien. Der kostet nämlich nur 25 pro Richtung.
Ja, weil du wieder mit hier irgendwie Ryanair sonst was fliegst. Oder
die
so.
Wollen jetzt kundenfreundlich werden. Ja. Man darf jetzt zwei Gepäckstücke im Handgepäck mitführen. Das sind ja Weltenverbesserungen.
Die du aber auch beide vorher anmelden musst. Weil und wenn du eins nicht anmeldest, zahlst du nochmal 50 Euro am Schalter.
Nee. Genau, nee? Das muss man eben nicht mehr. Handgepäck, jetzt zwei. Und das sind nicht
ich will ja, ich will ja tatsächlich auch in die Schweiz im Sommer wandern. So ist es meine große Idee noch. Und dann bin ich noch nicht sicher, ob ich Zug oder fliege, weil fliegen wäre 6 Stunden kürzer Reisezeit technisch.
Und was kostet?
Selber Preis.
Ja, flieg doch einfach.
Ich bin aber noch nie geflogen.
Ich auch nicht, würde es trotzdem machen, Alter. Wenn es der gleiche Preis ist und 6 Stunden kürzer, ist es doch gar keine Frage, was man macht.
Ja, aber im Zug kann ich. Im Zug fühle ich mich wohler.
Ja, aber Flug ist nicht so lang.
Ja und?
Da brauchst du halt nicht so viel Platz. Wir reden jetzt nicht davon, dass du nach Südamerika fliegst oder so.
Ja, aber selbst 45 Minuten nach Zürich sind irgendwie... Na, mal schauen.
45 Minuten? Das ist nicht mal ein Podcast.
Das ist von Tegel nach Zürich, ja.
Ja, das ist nicht mal ein Podcast.
Ja...
Obwohl du den wahrscheinlich gar nicht hören darfst, weil die sonst wieder ankommen, elektronische Geräte.
Vor allem das Beste ist, der startet, ist dann für 5 Minuten auf voller Geschwindigkeit und muss dann wieder abbremsen, um zu landen. Da merkst du halt, wie sinnvoll diese Flüge sind.
Das klingt nach einer super CO2-Bilanz.
Ja. Na, ich will wandern. Ich will es probieren zu wandern.
Ja,
Im Zweifel setze ich mir halt Hütte und trinke ein Bier eine Woche lang.
Ja.
Hört sich auch nach Urlaub an.
Irgendwo an einem See am besten. Das ist immer schön.
Nee, See habe ich mich jetzt gegen entschieden. Ich habe mich gegen für eine Bergregion entschieden.
Ja, es gibt auch Bergseen.
Ja, aber es ist eine Bergregion ohne See.
Okay.
Ich bin nicht so der Seetyp.
Wo willst du hin?
Elben. Das ist im Glarus.
Ach so. Ich habe keine Ahnung.
Das ist mit dem Zug eine Stunde von Zürich entfernt.
In welche Richtung?
Da Zürich, da Elben. Also
Dennis zeigt in den Südosten.
Ja. Das hat mir gefehlt. Ja, das plane ich für eine Woche. Samstag bis Samstag.
Spricht man auch Deutsch oder gibt es da schon eine Sprachengrenze?
Das ist noch Deutsch. Okay. Aber man sagt da für Dankeschön zum Beispiel.
Messi.
Messi, genau. So
ja,
Dinge
halt. Ah, ja, mein Gott.
Und es wird schon ein bisschen akzentiger. Ich war da schon einmal. Deshalb kenne ich die Region.
Ja.
Da ist das.
Wir haben jetzt gar keinen Urlaub geplant. Also so halb. Wir wollen vielleicht im Sommer.
Du machst deine Referendariat, das ist ein riesengroßer Urlaub.
Ja, genau. Du Arschloch. also im Sommer wollen wir vielleicht so irgendwie eine Woche unsere Ferienwohnung oder Ferienhaus mieten. Mhm. Irgendwo an der Ostsee wahrscheinlich.
Ja, das hört sich natürlich auch toll an.
Und dann irgendwie. Das Dumme ist ja, wahrscheinlich auch, ich meine, es ist halt wieder ein bisschen teuer, weil wir kein Auto haben, müssen wir uns halt ein Auto mieten, aber das würden wir uns wahrscheinlich die ganze Woche mieten, mal gucken und dann einfach da rumlungern.
Mhm.
Ursprünglich wollten wir irgendwie Nordsee, so St. Peter-Ording oder so.
Ja, aber das ist doch quasi zu Hause, oder?
Nee, das ist Schleswig-Holstein. Das ist ein gutes Stück weg von zu Hause, also richtig ein gutes Stück.
Okay.
Also 300.
Ach so, du bist ja, so. Ihr seid ja da und das ist da.
Ja, Dennis zeigt auf den Nordwesten und auf den Norden Deutschlands.
ja, hab's nicht so.
Genau, einmal um die Ecke rum quasi.
Ja, stimmt.
Ja. Das ist ja. Aber die Anfahrt ist halt fast doppelt so lang wie von hier zur Ostsee. Von Berlin bist du relativ schnell da.
Na, okay. Ja, zur Ostsee, ja klar. Einmal durch Brandenburg?
Genau. Und MacPom, darfst du nicht vergessen, ne?
Ja, aber es ist ja Brandenburg.
Ja,
Osten.
Also Preußen noch. Und über Airbnb uns irgendwie eine Wohnung organisieren.
Mhm.
Das geht auch recht günstig, recht hübsch.
Habt ihr schon geschaut da?
Ja, so ein bisschen umgeguckt. Also jetzt nicht was Genaues ins Auge gefasst, aber mal so ein paar Orte eingegeben und dann mal in der Umgebung geschaut, was da so läuft. Und das gibt dann auch so relativ strandnah, so was ein Kilometer, zwei Kilometer weg, für ab 35 Euro, was ansprechend ist.
Das ist ja akzeptabel.
Ja, das, super, ja. Das ist total super.
Also ich zahle jetzt in Prag jetzt für diese Ferienwohnung da auch 30 die Nacht.
Ja, das ist cool. Und Ferienwohnung ist auch eigentlich ganz schön, weil wenn man, also Hotel hat natürlich das für sich, dass du dich halt ums Frühstück zumindest nicht kümmern musst, so. Aber Ferienwohnung ist halt irgendwie nochmal so, denn das fühlt sich dann so an, als würde man da komplett sein und man ist nicht so ein bisschen so abgeschottet.
Ja, genau, wenn du, also gehst du in dein Hotelzimmer und sitzt da einfach zwei Stunden rum, in der Ferienwohnung geht das. Also willst du halt.
Ja, genau. So den
ist nicht so eingesperrt, ne?
Ja. Ja, genau. Einen Abend in der Ferienwohnung vom Fernseher verbringen, fühlt sich nicht so falsch an, wie einen Abend im Hotelzimmer vom Fernseher verbringen.
Ja, das hört sich so. Ja.
Hotel ist eigentlich gut, wenn man gar nicht da ist und den ganzen Tag irgendwie unterwegs und nachts reinlegen. Okay.
Genau, nur zum Schlafen. Obwohl es im Hotel erst richtig entspannend wird, wenn du eigentlich den ganzen Tag im Hotel verbringst.
Aber das könnte ich auch nicht, oder? Hast du schon mal einen Tag im Hotel?
Das kommt aufs Hotel an, oder? Wenn die halt,
das habe ich noch nie gemacht, glaube ich.
Ich auch nicht. Aber wenn die so Wellnessanlagen haben und Pool oder so.
Okay, dafür bin ich nicht der Typ.
Und morgens aufstehen, frühstücken, ein paar Bahnen schwimmen und dann irgendwie wieder essen. Und
ja, das ist aber auch schon teuer.
Ja, aber gibt es nein, ich sage ja nur, aber das, ne, ich sage nur, dann kann man sich schon durchaus vorstellen.
Aber könntet ihr irgendwie so all-inclusive, diese Baracke irgendwo am Meer,
Gott wo du bewahre, nicht rauskommst? Nein. Auf gar keinen Fall.
All-Inclusive würde ich nur da machen, wo All-Inclusive richtig geil wird und da wird All-Inclusive halt auch richtig teuer.
Entschuldigung, wo wird das denn geil?
Also wenn du halt mehr Geld auf den Tisch legst und so All-Inclusive-Angebote gibt es halt teilweise auch in 4-Sterne-Plus Hotels.
Ja.
Auch in Spanien, die sind dann aber meistens nicht in den super duper-hyper Urlaubsregionen. Und dann ist es im Wesentlichen, das All-Inclusive besteht im Wesentlichen darin, dass du halt den ganzen Tag frei saufen kannst. Und dir das Essen, was du haben möchtest, frisch zubereitet wird, weil ja die Küche im Prinzip die ganze Zeit da ist. Und du gehst einfach dahin und kannst dann frisch zubereitetes Essen bekommen und hast keine kantinenartigen Verhältnisse, wie es sonst ist bei Buffet.
Ja.
Aber das ist natürlich halt auch der Kostenfaktor, ne? Weil dann natürlich die Küche die ganze Zeit besetzt sein muss und ja.
Naja.
Aber das würde ich in der Tat tun. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Okay, also ich würde da Lagerkollaps bekommen.
Das würde ich aber auch am liebsten alleine machen. Weil ich glaube, den ganzen Tag so für eine Woche alleine an so einer Bar zu versacken, dann geht's dir nämlich danach so auf den Sack, dass du so Hummeln im Hintern hast, dass du liebend gern nach Hause fährst, um da wieder zu arbeiten.
Ja, mal schauen, 4 Tage.
Ich glaube, ich komme bei sowas zu sehr ans Grübeln und über mich selber nachdenken und nach 2 Tagen wäre ich depressiv.
Ja, also ich kann das problemlos.
Aber dafür gibt's auch Schnaps an der Bar.
Ja. Also in Prag bin ich jetzt auch alleine. Hat sich jetzt niemand gefunden mehr, leider. Das Zimmer wäre selber preis für eine zweite Person immer noch. Aber
von wann bis wann fährst du?
Vom 6. März bis zum 10. März. Donnerstags bis Montag.
Nee, kann ich, geht nicht.
Tja.
Ja, ich bin bis Ende Februar darf ich keinen Urlaub nehmen und danach muss ich meinen Urlaub gut planen.
Weise planen,
ja.
So, Salle, machen wir mal weiter, oder?
Wollte ich noch was sagen? Nee, wollte ich nicht. Ich will jetzt Cornelis, hast du noch was?
Nö, also Urlaub jetzt nicht. Also hinterher vielleicht mehr.
Oh. Ja, darf ich es ankündigen?
Nee.
Schade.
Bitte nicht. Wir probieren das mal hier alles.
Ja, du musst auch die Lücke überbrücken.
Ja, überbrück doch mal, Dennis. Sag doch mal was.
Ich könnte jetzt erzählen, was kommt, aber das darf ich ja gar nicht.
Ja, weil die Gefahr des Scheiterns ist einfach zu groß.
Ach, willst du das dann rausschneiden, wenn es gescheitert wird?
Nee. Als wenn ich mich hier noch hinsetze und nach der Sendung immer schneide. Ey,
aber wir haben doch das nette Reaper-Interface, wo das so einfach ist alles.
Ja, da können wir auch nochmal gerne gesondert drüber sprechen. Das ist ja fürchterlich.
Wir erreichen jetzt den Bahnhof.
Anycast, Bahnfragen.
Ausstieg, Fahrrichtung rechts.
So, deine Bahnfragen.
Das klappt ja mit einer unfassbaren Zuverlässigkeit hier. Das ist ja wie ich.
Und du musstest es nur halb festhalten.
Und ich musste es nur in der Hand festhalten. Guck mal, jetzt habe ich es gemutet. Ich kann sogar den Stöpsel jetzt erstmal abziehen. Das spielt gar keine Rolle. Ich kann mein Telefon jetzt sogar benutzen zwischendurch. Unfassbar. Gut, dass ihr nicht wisst, worüber wir reden.
Flattert mal schön, damit es besser wird.
Hoffentlich. Ja, genau, 1,50, dann dürfte es besser werden.
Cornelis.
Genau, ich habe es reingeschrieben. Juhu, die neuen ICE fahren endlich, die Velaro.
Velaro D.
Ja, ja, Entschuldigung, D. Und ich würde gerne mal so anfangen. Gestern an einem vorbeigefahren und dachte, das ist der, den ich umsteigen muss, Richtung Karlsruhe. Da war ich gestern und ich durfte es nicht.
Du hast so eine Bahncard 100, du könntest doch einfach dem einfach nachjagen.
Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich auch einfach umgestiegen, scheiß drauf, wo ich hin muss, aber ich musste zum beruflichen Termin.
Oh, Langweiler.
Naja.
Wie schreibt man die Valero?
Die neuen ICEs waren ja sogar wie heißt es doch gleich? Ihr wisst das, die News beim CCC. Kann es noch nicht aussprechen.
Fnord News Show?
Fnord News, genau, weil die Bahn neue ICEs geliefert bekommt und sie erstmal als Reserve einsetzt. Fand ich ein bisschen ungerechtfertigt. Ich bin froh, dass es Reserven gibt.
Ich habe die gar nicht gesehen. Über Kongress reden wir später noch.
Genau.
Aber ja.
Die ersten fahren jetzt und werden eben als Reserve eingesetzt im Winterverkehr. Weißt du genau, wo sie fahren? Oder wenn man, also sie haben ein paar Strecken, wo man sie öfter sehen kann.
Ja, ich schaue gerade nach.
Ja.
Und aktuell, die verkehren halt Köln-Stuttgart. So wie es aussieht.
Ah, okay.
Und Köln-Frankfurt.
Genau, Köln-Stuttgart, Köln-Frankfurt, die Richtung. Also ja, auf der Rennpiste.
Mhm.
Da sind sie, glaube ich, auch ziemlich gut zu gebrauchen.
Dürfen die denn auch so schnell?
320.
Das ist natürlich noch das ist die letzte ICE-Generation, die gebaut wurde, die noch mit vollen 320 durchgeht.
Und haben die alten nicht 330 da auch gekonnt, mal irgendwann geplant?
Ja, geplant.
Dreier.
Ja, irgendwie, also der Geschwindigkeitsrekord liegt auch irgendwie ein bisschen höher, aber 320 ist irgendwie dann die Geschwindigkeit im Massenverkehr. Oder im
Ach, das war dieses fürchterliche gegenseitige Überbieten mit der französischen Bahngesellschaft. Mhm. Ne?
Ja, ja. Ja, mich interessiert, wie die sich eigentlich.
Wenn man schon keinen Krieg führen kann, muss man sich halt so vergleichen.
Wir sind 0,3 km schneller gewesen.
Ja.
Aber die ICE ist der schnellste Zug im Regelverkehr in Spanien.
Spanien? Ja, da fährt der Valero ESC. EC. ES.
ES, ja. Von Barcelona nach Madrid, dann 350 im Regelverkehr, glaube ich.
Ich habe immer so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das könnt ihr mir jetzt mal beantworten. Mein Gefühl ist immer, in Spanien, Bahnfahren ist nicht so cool.
Ich bin fast nie Bahn gefahren.
Ich denke immer, Deutschland geht, Schweiz super, Großbritannien Katastrophe, Polen, ja, man kommt zumindest an.
Ja.
Und Spanien, denke ich immer, da klaffen zu große Lücken. Das ist so mein Gefühl. Ich bin noch nie Bahn gefahren.
Die Besonderheit irgendwie an den Hochgeschwindigkeitsnetzen in Spanien, Frankreich und Italien sind halt getrennt vom restlichen Netz. Mhm. Die wurden halt einfach in die Landschaft gebaut.
Ja.
Um Ziel sein, einfach schnell zu sein. Das ist halt der Gegensatz zu dem deutschen, dem polnischen, dem schweizerischen System, wo alles auf einem Gleis ist. Die Deutschen halt so wie Berliner Stadtbahn, da fährt halt die S-Bahn, die ICE, die Regionalbahn und blockieren sich halt gegenseitig.
Obwohl die S-Bahn hat doch
eigene Gleise, ja. Aber es ist derselbe Damm.
Hatten wir ja auch schon mal drin, ne? Der zweitgrößtes Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt nach China.
Genau.
Spanien?
Ja.
Nicht ausgelastet, hatten wir alles schon. Einen großen Vortrag darüber gehalten. Nicht ausgelastet, komplett, also derzeit zumindest, chronisch in den schroten Zahlen. Strecken wurden gleich wieder stillgelegt, obwohl sie Milliarden gekostet haben. Alles ganz schlimm. Aber von der Qualität her, glaube ich, gar nicht so ganz schlecht, bis auf Züge, die jetzt nicht ankommen. Aber ich glaube, muss da wirklich trennen zwischen Rumpelwimmelbahnen und die Strecken sind, glaube ich, wirklich furchtbar, weil sie einfach kurvig und lange nicht überall und ganz, ganz... Aber so technisch gesehen ist das Hochgeschwindigkeitszeug, glaube ich, schon ganz gut. Und die haben halt eben auch verschiedenste aktuelle Zugtypen, eben wie den Velaro S als Bruder vom ICE-3 damals, quasi die optimierte Fassung der Züge, die bei uns nicht funktioniert haben, die scheinen da ganz gut zu funktionieren.
Ja, der Valero D ist nicht der ICE-3.
Nee, der Valero S ist ein weiterentwickelter ICE-3.
Ja.
Der ICE-3 war der Test für das Konzept, das hat so lala funktioniert.
Genau.
Und dann wurde es nochmal eine Generation weiter auf Valero ES und auch der Moskau-Russische und alles, was da gekommen ist.
Wie heißt denn der Russische denn nochmal? Der heißt so auch.
Russ, oder?
Nee, ja, Russ, aber der hat noch einen extra Namen. Der hat Adlers
der Auge.
Irgendwie, wie heißt er denn? Der hat noch einen extra Namen. Ganz lustig.
ICE-Skovic?
Nein, einen Spitznamen. Ah, eine Sekunde. Valerus.
Velaro übrigens, nicht
Velaro. Der Dings da, der Wanderfalke, Saspa.
Ach ja, genau.
Nee,
Sapsan.
Sapsan, ja. Sapsan.
Im Jahre des Herrn 2007 nach Christus.
Kurze Frage.
Sagt man eigentlich noch nach Christus, wenn man schon im Jahre des Herrn gesagt hat?
Nee, kurze Frage.
Das ist die erste Frage. Kurze Frage.
Gibt es das Jahr 0 oder jetzt bei 1?
Nee, das war nur der Moment 0. Hast du die Sendung mit der Maus nicht gesehen?
Nee.
Ja, solltest du mal. Es gibt eine wunderbare Sendung mit der Maus. Ich weiß nicht, ob es eine ganze Folge ist. Auf jeden Fall ein Beitrag zur Zeitrechnung.
Ah.
Da wird das erklärt. Das Jahr 0 gab es nicht. Das war höchstens so ein Wimpernschlag.
Kurze Frage ist, welcher Vollidiot hat sich das überhaupt ausgedacht?
Christoph.
Nein.
Oder Armin.
Ja, nicht in der Sendung, sondern im Kalender.
Ja, ich weiß schon.
Den gregorianischen Kalender.
Ja, das war dann wohl der Gregor.
Ja, ich weiß, dass es ein Papst war, aber was hat ihn geritten dazu?
Das ist gar nicht so uninteressant, lustigerweise.
Wahrscheinlich gab es darüber Kriege, oder?
Nee, aber du kannst ja sehen, dass sich sehr viel getan hat und dass unser heutiger Kalender eine massive Weiterentwicklung sein muss. Allein darin, dass du siehst, dass der Oktober bei uns der 10. Monat ist.
Ja.
Obwohl es eigentlich der 8. ist.
Stimmt.
Oktober. Und November ist eigentlich der 9. Monat. Ja, November. Und Dezember, ja,
ja stimmt,
muss der 10. Monat sein.
Ja, wo sind dann 11 und 12? Und was ist da? Ja,
was denn wohl dann die Neuentwicklung?
Hat man einfach den Sommer eingeführt, Juli und Juli?
Ich weiß nicht genau, wie es war, aber man sieht es alleine schon am Namen, würde ich sagen. Okay. Die Wochenshow hatte mal einen super Gag in den Nachrichten.
Ja.
Die Wochenshow kennt ihr noch, ne?
Ja, natürlich.
Mhm.
Ja. Und da hat Anke Engelke immer die Nachrichten gemacht. Und dann hieß es mal, das Jahr hat jetzt nur noch 11 Monate. Der Grund, Märzversagen.
Ja.
Das ist einer der besten Karlauer aller Zeiten. Ich finde. So, egal.
Aber jetzt muss man wissen, wer Dings da ist.
Das ist auf jeden Fall gar nicht so unspannend. Da hat sich viel getan. Man hat ja auch so ganz... Unser jetziger Kalender hat ja auch ganz viele verrückte Sonderregeln, die wir gar nicht kennen.
Oh, die Leap Second.
Die wir gar nicht kennen. Ja, und auch es gibt allein das Schaltjahr ist ja gar nicht so, wie man denkt, alle 4 Jahre. Ja, das stimmt im Grundsatz.
Aber
es gibt dann noch alle paar hundert Jahre extra nochmal.
Also 400 teilbare dann nicht.
Ja, es gibt dann nämlich extra
2000 noch. 2000 war keins, glaube ich.
Weiß ich gar nicht.
Durch 400 teilbar ist nicht.
Ah, okay, ja. So.
Relativ sicher.
Also, um einfach diese, damit der 21. März oder welcher Tag auch immer ungefähr an der gleichen Stelle im Verhältnis zur Sonne ist, wie vorher, muss man. Weil der Tag hat ja auch nicht 24 Stunden zum Beispiel, das ist auch so eine Sache.
Genau, deswegen machen wir immer die Leap Second.
Sondern eigentlich nur 53 Stunden und 56 Minuten oder so. 23 Stunden, Entschuldigung. Und 56 Minuten oder 48 Minuten. Und dann muss man immer noch so ein bisschen, das sind irgendwie unsere Sekunden sind dann auch, die kalendarischen Sekunden sind dann auch anders. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Sekunde ist ja auch nicht mehr als Teil des Tages definiert, sondern als Zerfallszeit von irgendeinem komischen...
Genau.
Das macht alles Braunschweig, da muss man sich gar nicht mehr so groß drum kümmern.
Genau, das ist auf jeden Fall hochinteressant und da kann man auch sicher mal eine eigene Sendung drüber machen, wenn man sich da einlesen will und da Lust zu hat.
Wobei, ich gehöre, ist ganz lustig, auch wahrscheinlich verstehe ich keinen Gag wieder, aber es gibt ja Menschen, die glauben, dass vor Christus ja nichts passiert ist, also vor dem Jahr 1.
Ach so, ja.
Und es gibt Menschen, die gehören der Unix-Religion an, die glauben, dass vor 1970 nichts passiert ist.
Und dann gibt es noch die Mac-Religion, die zählen nämlich von 1984 hoch intern.
Ernsthaft?
Ja.
Nein.
Also zumindest beim alten OS.
Dann dürfen wir aber auch nicht, ich weiß nicht.
Das siehst du auch auf dem Mac, wenn mal Dateien irgendwie auftauchen. Du hast manchmal Dateien, die haben 1.1.1984 als Datum. Warum wohl? Also keinen, weil der Wert auf 0 steht. Stimmt, es müsste noch drin sein im aktuellen OS.
Wir wollen mal weiterkommen, oder?
Ja, ich wollte da mal kurz nochmal drauf.
Ich habe doch gerade angefangen, was zu sagen. Meine Einleitung war ja noch bezogen auf Spanien, also im Jahre des Herrn 2007.
Ach so, wir müssen von der Abschweifung auf die Abschweifung wieder zurückkommen.
So ist es, ja, so verschachtelt, so machen Juristen das auch.
Hauptsache, es versteht keiner.
Ich nehme mich da nicht aus. Na, das stimmt ja nicht, ja. Da schauen wir im GVG nach, im Gerichtsverfassungsgesetz, die Gerichtssprache ist Deutsch, ja. Und wenn man nämlich zu sehr daher schwafelt, steht das auch gerne mal als Korrektur an der Klausur dran.
Ach, die Gerichtssprache ist Deutsch, Punkt.
Ja, genau. Und mit Verweis auf die entsprechende Stelle im GVG. Aber Sorbisch übrigens auch noch für die Sorben, weil die als Männer
gelten. Ja, aber nur in Brandenburg, oder?
Ja, Wurst. Jetzt kommen wir schon wieder. Also 2007 habe ich Abitur gemacht. Und was man ja immer so...
Jetzt war es 10 Jahre her, oder?
Ja, fürchterlich. Ich werde ganz schön alt.
10 Jahre später als ich.
Unfassbar, Cornelis. Unfassbar. Ja. Und ich habe da auch so eine Abifahrt mitgemacht.
Und das siehst du jetzt nicht von der Knorpelwurst wieder, oder?
Nee, das war in Polen. Das war in der 12. Klasse. Nee, in der 11. In der 11., genau. Und da sind wir, wie man das so macht bei einer Abifahrt, bucht man sich so eine Abifahrt-Organisier-Agentur, Reiseveranstalter, Dingenskirchen und fährt halt in so richtig schäbige Hotels nach Lorette Mar.
Ihr Loser.
Und
das ist selbst gemacht.
Und nee, wir haben es nicht selbst gemacht. Aber es
wir schon, Dänemark und so, egal.
Es wollten bei uns einfach zu viele. Das hat sich einfach angeboten, dass...
Es ist billig, es funktioniert einfach.
Genau, genau.
Nach 24 Stunden im Reisebus landest du halt in einer Location, wo du dich besaufen kannst.
Genau.
Es ist so. Das perfekte
es gibt zwar keinen Sandstrand, dafür umso mehr billigen Alkohol. Also, was ich damit sagen will, wir haben das halt so gemacht, aber wo aufgepasst, es gab so eine kleine Gruppe, so die Gallier, die haben gesagt, nein, wir möchten da nicht mitfahren, das finden wir zu doof, wir organisieren selber was. Und dann waren die halt irgendwie zu 8 oder so und sind in einen Kaff so 50 Kilometer entfernt, waren die untergebracht, aber zur selben Zeit. Ja. Und sind dann zu uns gefahren mit der Bahn.
50, das ist weit.
Und ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr 100%, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß nur noch, dass die Geschichte von dieser Zugfahrt, die uns dargebracht wurde, dass das über Stunden nach meiner Erinnerung gedauert hat, bis sie die völlig vollends zu Ende ausgebreitet hatten und erzählt haben, was da alles so schrecklich dran war.
Also es ist halt, wir können ja gerne mal, wenn du möchtest, mal nach Polen fahren. Wir würden halt mit dem Bandenbahn.
Das habe ich schon hinter mir. Also mit Polen in der Regionalbahn, das kenne ich alles.
Ja, aber ich kenne halt noch besondere Strecken.
Boah, nee, bloß nicht. Ich fahre gerne, wir müssen mal die nächsten Wochen mal nach hier Dingens fahren.
Machen wir gleich.
Ja. Was, wieso?
Hast du eingetragen?
Ja, ich bin auch schon verwundert über die komischen Sprünge der Gliederung hier.
Herr Bruns.
Das habe ich nicht eingetragen, das hat Cornelis eingetragen.
Es ist rosa, nee, das haben Sie eingetragen. Farbe. Die Farben entlarven sie.
Nee, aha, guck mal an. Ja, nee, das war ich nicht.
Wie, das warst du nicht?
Ich kann es auch erklären.
Es
war ja noch eine vierte Person eigentlich für diesen heutigen Abend herbestellt.
Ach,
genau.
Die Person Rosa.
Ja, genau, die Person Rosa. Wir spoilern jetzt nicht, wer das war. Ich schreibe Cornelis noch mal kurz bei Skype, damit er im Bild ist. Weil das kommt dann halt beim nächsten Mal, kommt er halt vorbei. Es ist eine männliche Person, so viel können wir schon mal verraten. Und der hat das eingetragen. Das habe ich sogar gelesen, dass er da war, als er das so getwittert oder irgendwie so im Internet verbreitet.
Ja, zurückkommend.
Was denkst du, meinst du, ich fahre ohne dich dahin, wo wir da schon seit Wochen und Monaten von sprechen? Das ist so Unsinn.
Die große Frage, würdest du eigentlich überhaupt dahin kommen ohne mich?
Na, gesund Brunnen und in den Zug steigen.
Okay. Okay. Aber auch weiter?
So.
Ja, jedenfalls, da war Valero D.
Ja.
Du bist also damit noch nicht gefahren.
Nee, und ich bin wirklich sehr interessiert daran, weil ich bin ja so ein feinfühliger Sitz. Nazi und achte sehr genau darauf, wie sich das so anfühlt. Und da ist ja wirklich jeder Zug komplett anders. Auch so, was Ruckeligkeit und Schlaffähigkeit und so angeht. Und ICE 2 ist ja so der tollste, den man je gefahren ist, weil Gummifederung total sanfter der Schiene. Lass ich nicht mit mir reden.
Großer Einwurf. Ich kann überall pennen, ich kann auch im Stehen in der Straßenbahn pennen. Ich bin da relativ.
Dann bist du aber auch kein Sitznazi.
Genau. Das heißt, ich finde alle Sitze super. Ich spüre aber Unterschiede, das erkennt mein Sitz vielleicht dann doch noch. Und da, ich bin ein großer Fan des IC1 auch. Aber nur deshalb vermutlich, weil ich ziemlich lange drin halt auch teilweise gewohnt habe. In meiner Bahnkette an 100 Zeit, so Berlin-Braunschweig.
Also ich fahre jeden Tag den 1er und ich hasse ihn. Insbesondere, wenn man da vorne im Wagen sitzt, auf den Rädern, da ist diese scheiß Stahlfeder drunter und die macht immer Katzung, Hoppel, Hoppel, Katzong, Bong, Bong und davon kann man überhaupt nicht schlafen. Moment. Wenn man etwas weiter in der Mitte sitzt, geht es. Beim Zweier ist das aber toll, weil da sind halt Gummifedern, da kann man sitzen, wo man will, das Ding liegt auf der Schiene wie eine 1.
Ja, aber das Problem an ICE 2 war bisher, dass halt die grünen und roten Sitze, die fand ich beschissen.
Die mochte ich auch sehr gern. aber.
Ja, das war ein Staubfänger.
So, halt, stopp, Verständnisfrage, Cornelis. Du fährst immer ICE 1, weil du zu einer bestimmten Zeit nach Hannover fährst und von einer bestimmten Zeit von Hannover zurück nach Göttingen oder fährt auf der Strecke generell nur ICE 1?
Auf der Strecke fährt eigentlich nur ICE 1, ist ja keine Doppeltraktion. Doppeltraktion fährt, na gut, dann, doch, es gibt sie natürlich.
Nee, stopp, ich kann mich nämlich dran, es gibt ja diese Züge, ich weiß nicht, welcher ICE das ist, wo du im ICE, wenn du ganz vorne bist, rausgucken kannst.
Das ist der ICE 3.
Das ist der 3?
Ja, das ist der mit der Lounge.
Wo bin ich den denn gefahren? Ach, wahrscheinlich von Frankfurt nach Darmstadt, kann das sein?
Genau.
Ja.
Bingo.
Aber es fahren signifikant weniger ICE 2, weil eben nur jede zweite Stunde die Doppeltraktion von Hamburg und Bremen in den Süden fährt. Ansonsten fahren halt nur von Hamburg in den Süden die Einser. Nach Berlin ist das anders, aber da fahre ich ja nicht hin. Nicht so oft. So, und es gibt aber einen Trick, wenn man einen schönen Wagen haben will im ICE 1. Der Wagen 6, den haben sie später eingefügt. Das ist schon ein ICE 2-Wagen, aber ohne ICE 2-Technik, also ohne die ganzen Anzeigen und den Kram. Der hat Gummifedern und der ist schön. Also,
der Wagen
da kann man
6.
Gut schlafen. Der Wagen 6.
Der richtig, Wagen 6. Der Bahnkomfortwagen ist doch der 9er, oder?
Nee, 7 mittlerweile leider. 7. Wagen 6 ist halt nicht Bahnkomfort. Wäre noch schöner, wenn es so wäre, aber ist nicht so. Naja.
Also, ist das Großraum oder?
Ja.
Das heißt, da gibt es aber dann auch noch den Einzelsitz, ne? Das ist 73, 71 oder so?
Wüsste ja.
Mhm. Den buche ich mir immer gerne, wenn ich alleine fahre.
Genau.
Weil das ist, und das ist Dreier, absolut denn, der Beste. Du bist super schnell auf dem Klo. Du hast viel mehr als nur einen Sitz.
Ja.
Weil du, ich weiß nicht, ist der Abstand zum Vordersitz anders? Mir kommt das so vor, als wäre es ein bisschen weiter. Spielt das keine Rolle? Auf jeden Fall hast du halt so dieses Dreieck, was sich da bildet. Das fängt mit einem Sitz an und erst danach kommen zwei Sitze nebeneinander.
Ich meine, Vermutung ist, dass dieser Sitz einfach, man gemerkt hat bei der Einrichtung, oh, da ist ja noch Platz, wir bauen mal einen Sitz hin.
Ja, aber das ist total super, weil dieses Dreieck, was sich bildet, wenn du eine Linie von dem vor dir stehenden Sitz von rechts
Freiraum
zu dir ziehst, hast du dann noch so ein kleines Dreieck an Fläche über, wo keiner durchläuft, weil die alle nur dran vorbeilaufen wollen. Das heißt, du kannst da Sachen abstellen und kannst dich auch irgendwie sonst wie ausbreiten. Total klasse. Man kann da sogar seine Zeit lesen. Also die Zeit.
Wobei das auch ein großes Verbrechen ist, die Zeit im Zug zu lesen.
Nein, überhaupt gar nicht. Man muss einfach nur wissen, wie man sie knickt.
Also wenn ich jemanden sehe in der Regionalbahn, Zeit,
dann
flippe ich aus.
Pass mal auf. Ich hatte ein Zeitabo, ich glaube die ersten 3 Jahre meines Studiums immer noch, also schon in der Schule schon und dann noch 3 Jahre. Und ich habe die regelmäßig auf Fahrten ins Wochenende nach Ostfriesland gelesen in der Regionalbahn, in dem Regionalexpress, das geht super. Du musst nur wissen, wie man sie knickt. Du machst sie einmal kurz auf, knickst sie sofort um die Seite um und dann knickst du sie einfach so, wie die Artikel sind. Und dann liest du das durch und dann knickst du sie wieder kurz um. Das geht alles in deinem kleinen, abgesperrten, ein Mensch breiten Bereich auf einem Sitz, ohne dass irgendjemand gestört wird. Und ich sagte, die Strecke von Hannover nach Norddeichmole, die ist gerade, wenn man freitags nachmittags fährt, so wie ich das oft gemacht habe, rappelvoll.
Ja, natürlich. Wirklich
komplett randvoll bis oben hin. Und selbst da habe ich das geschafft, obwohl die Leute auf den Gängen, wie ich überall standen, störungsfrei die Zeit lesen zu können.
Okay.
Alles eine Frage des Könnens.
Ja, jedenfalls, um diese Komfortgeschichte nochmal kurz abzuschließen, den ICE 3 hasse ich auch wie die Pest, weil der einfach nicht vernünftig auf der Schiene liegt und überall summt und brummt und pfeift und quietscht, weil auch überall Motoren sind. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie da jetzt draus gemacht haben. Denn jetzt weißt du irgendwas über die Konstruktion, ob sie da irgendwie, also ich meine, wir haben natürlich weiterhin die Motoren überall.
Ja, natürlich. Achsen,
aber.
Nee, das wird sich, glaube ich, nicht ändern, oder? Also ich glaube, die haben.
Ist das nicht alles das Fahrwerk neu und so?
Ich habe keine Ahnung zur Technik.
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der sich so anfühlt.
Ja, aber wenn du von verteiltem Antrieb kein Fan bist, dann...
Doch, bin ich. Aber man muss ihn halt ordentlich schalldämmen. Und das kann man bestimmt auch, wenn man es will. Aber das wollten sie anscheinend bisher nicht. Man merkt ja auch zwischen 1 und 2, dass da riesige Unterschiede zwischen sind, weil sie das nochmal verbessert haben. Das wäre beim 3er vermutlich auch möglich. Und vielleicht ist es ja sogar auch schon mittlerweile passiert. Wie schon gesagt, wir hatten ja die Beta-Version des Zuges.
Ja.
Und Villa OD ist allerdings auch schon wieder so neu, dass es vielleicht wieder die Beta-Version ist. Naja, ich bin gespannt. Ich werde berichten, wenn ich irgendwann mal einen unter den Arsch kriege.
Ja, aber der Valero D basiert jetzt auf dem ES, oder?
Nee, das ist wieder weiterentwickelt. Der hat ja vorne eine andere Schnauze und der hat ja auch kein Rausgucken mehr. Das ist quasi Valero-Version, keine Ahnung,
ja, okay.
Version aber, C.
Aber das riecht jetzt ja quasi nach einer Anycast-Hausaufgabe. für dich. Ja, wir machen einen schönen Betriebsausflug ins Stadion und du machst Betriebsausflug an einem Wochenende deiner Wahl in naheliegender Zukunft und fährst mal einfach nach Frankfurt von Göttingen aus und von da nach Köln.
Ja.
Ist da Mittag
ich und
fährst wieder zurück.
Ja, das lässt sich einrichten. Ich habe jetzt auch wieder viel mehr Zeit, weil bestimmte Projekte sind durch. Ich gucke mal, wann ich davon berichten kann.
Ja, das klingt doch super. So, haben wir jetzt das Bahnthema erschöpfend?
Da war noch eine Frage.
Da war noch eine Frage. Wir haben über Bahnfragen eingeleitet, aber über keine Bahnfrage geredet, die jetzt käme.
Ah, okay. Michael, bei Facebook.
Mach sie mal kurz auf.
Ja. Ich paraphrasiere, so macht man das. Für den Rest verweise ich auf die Akte. Ich zitiere nochmal die Norm aus der ZPO, die ich schon wieder vergessen habe. 312.2 Absatz 2 oder so. Also Absatz 2, Satz 2 oder so. Keine Ahnung. Wie ist das eigentlich mit dem Essen in der Bahn, Dennis?
Das ist auch auf unserer Facebook-Page gepostet. Wie sehe ich das nicht? Achso, wie ist das mit dem Essen in der Bahn?
Ist das die ganze Frage?
Nee, die war ein bisschen anders. Mehr. Ich habe das paraphrasiert. Okay. Das habe ich gerade aber auch erwähnt.
Deswegen gucke ich jetzt gerade nach. Ich lese hier mal komplett vor, glaube ich. So. Ich habe da mal eine Bahnfrage an euch von Marcel. Wir waren zu Weihnachten mit dem ICE von München nach Hannover unterwegs. Der ICE ist in Berchtesgaden gestartet und fuhr weiter bis Hamburg. Schon ab Augsburg hatte das Bordbistro nichts mehr zu essen. Leider konnte mir die Dame im Bistro nicht erklären, wie sowas geschehen kann. Sie sagte, es sei viel zu kompliziert, um es den Fahrgästen zu erklären. Ihr Kollege verriet nur so viel, dass der Zug nur in Hamburg beladen würde. Mich persönlich hat das erstaunt. Es kann doch nicht sein, dass wenn alles auf der Hinfahrt weggefuttert wird, die Rückfahrt leer geht. Bitte den nicht erklärenden Hintergrund geben. Danke. So, ja? Der Herr Kollege Bahndings da hat schon recht. Es gibt bestimmte Stützpunkte, wo beladen wird. Das ist zum Beispiel Hannover, Berlin, Hamburg.
In Hamburg gibt es Wasser, habe ich mal gelernt, als ich eine Stunde Verspätung in Hamburg hatte, weil es heiß war und neues Wasser geliefert werden musste.
Es gibt so verschiedene Punkte, die sind nicht direkt...
Hannover Kart, glaube ich, Kaffee immer ganz viel rein, das sehe ich manchmal.
Ja, das sind so...
Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen.
Ich kann noch nicht sagen, was genau ist, aber die sind nicht in den Bahnhöfen direkt drin, sondern die stehen ein bisschen außerhalb weg, diese Logistikzentren der Bahn, wo halt das Essen gepackt wird, vorbereitet wird, gekocht wird. Und die werden halt zu den Bahnhöfen gebracht und werden die beladen. Es gibt, die Bahn hat so eine Idee, wo was gebrauchen könnte, aber natürlich passiert es gerne mal auch, dass so ein Zug voller vollgefräßiger Fahrgäste alles leer frisst. Und dieser besondere Umlauf ist ja von Hamburg nach Berchtesgaden und von Berchtesgaden zurück nach Hamburg. Der kommt halt nur an Hamburg vorbei, um beladen zu werden. Das ist tatsächlich ein Pech gehabt. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Die Bahn hat nur diese Stützpunkte. Und die Besonderheit ist, selbst wenn der Zug an so einem Stützpunkt vorbeikäme demnächst, meistens schaffen sie es nicht rechtzeitig. Und zwar läuft die Bestellung immer noch so, dass im Bordbistro die Person, die den Bestellschein ausfüllt, es dann zum Zugführer muss, oder zum Lokführer, der muss es faxen, dann muss es bestätigt werden. Und wenn das alles rechtzeitig passt und quasi die Vorlaufzeit im Logistikzentrum passt, dann kann der Zug beladen werden. Das klappt nicht immer. Und deshalb hast du das. Das ist halt hoch optimiert und halt auch hoch. Es ist nicht automatisiert. Also, die haben leider kein Warensystem so an Bord, nach dem Motto: Oh, der Zug merkt, wir haben zu wenig XY, ich bestell mal, damit es beim nächsten Logistikstützpunkt eingeladen werden kann.
Müssen die eigentlich auch das Personal für das Bordbistro per Fax bestellen? Das fehlt manchmal auch.
Ich glaube, es ist so, dass wenn das Bordbistro-Personal fehlt, es wird trotzdem abgefahren. Das ist beim Lokführer ein wenig anders. Auf den wird meistens gewartet. es ist tatsächlich so, es gibt halt nur diese Stützpunkte und da wird auch nur da eingeladen. Und das ist mit den Fahrplandichten, die wir so haben in Deutschland, so Berlin-Hamburg, eine Stunde, Berlin-Hannover, 1,5 Stunden, das klappt nicht immer.
Frage. Was, das ist jetzt eigentlich zu weit ab vom Thema und das ist eigentlich ein bisschen respektlos dem Fragesteller gegenüber, interessiert mich aber gerade brennend. Was ist euer Lieblingsessen im Bordbistro/Bordrestaurant? Wir nehmen das jetzt als ganze Einheit, obwohl es ja unterschiedliche, unterschiedliche Organisationseinheiten sind.
Nee, ist dasselbe. Es gibt nur im Bordrestaurant.
Ja, im Bordrestaurant gibt es halt mehr.
Nee, im Bordrestaurant zahlst du halt noch einen ASP-Zuschlag. APS, APS-Kühlschrank.
APS, aber auch wenn du an der Theke stehst und...
Ja.
Aber die haben doch mehr zu essen da, oder nicht?
Nein, also wenn du im Bordbistro was bestellst bei der Kellerin, dann zahlst du den APS-Zuschlag. Der ist auf der Karte schon mit drin. Den Abplatzservice-Zuschlag.
Und ja,
und im Bord, ich weiß, also heißt, es kostet die Currywurst im Bordrestaurant mehr als im Bistro.
Ja, also aber ich krieg überall das Gleiche, immer?
Ja.
Ach was?
Du zahlst quasi im Bordrestaurant für die Bedienung.
Das heißt, ich kann mich immer freuen, wenn es Bordbistro heißt, weil es günstiger.
Ja.
Aber und die haben deshalb weniger. Laufen die auch durch den Zug, wenn man ein Bordrestaurant hat und verkaufen Kaffee zum gleichen Preis wie im Bordrestaurant selbst?
Ja.
Das heißt, in einem Zug, in dem ein Bordrestaurant ist, kann ich auch ruhig zu dem Typi sagen, der durchläuft, ja, gib mal einen Kaffee, weil ich zahle nicht mehr als im Restaurant selber.
Ja. Wenn das angeboten
wird. Das hat jetzt gerade bei mir Erkenntnis erzeugt.
Nee, also dieser Abplatzservice gibt es nur in der ersten Klasse, aber regelmäßig laufen halt Fuzzis aus dem Bordbistro durch den Zug.
Nee, auch aus dem Bordrestaurant.
Oder aus dem Bordrestaurant, ja. Aber verkaufen zu Bordrestaurantpreisen Kaffee, fertig gekochten Kaffee im Zug.
Aber das macht ja nichts, wenn man eh in einem Zug sitzt, der nur ein Restaurant hat, dann zahlt man ja immer das Gleiche. Ob man, egal, ob man da kauft oder ja, super.
Aber es gibt nur, Züge haben entweder haben Bordrestaurant und Bistro oder nur Bistro. Es gibt nicht nur Züge nur mit Restaurant.
Ja, echt? Gott, was sollte das für ein Zug sein?
Es gibt es gibt die Kombination Bordbistro und Restaurant oder nur Bordbistro.
Ach so, Restaurant heißt es immer nur dann, wenn dahinter noch so ein Esswagen ist, quasi.
Wo du dich
so
hinsetzen kannst.
Ja. Aber wenn ich dann in den Bistro, also das heißt, es gibt einen Bistro-Teil eines im Bordrestaurant-Wagen. Im Wagen.
Nee, stopp mal. Es gibt einen Speisewagen.
Ja.
Da gibt es ein Bordrestaurant und ein Bordbistro.
Ja.
Die teilen sich die Küche.
Ja.
Die teilen sich auch verschiedene Produkte.
Und das Bistro ist da, wo die Stehtische sind.
Ja.
Und alles klar. Das heißt, ich bin auf jeden Fall günstiger dran, wenn ich meinen Arsch bewege und meinen Kaffee kaufe.
Richtig.
Gut, dann habe ich bisher alles richtig gemacht und werde auch in Zukunft alles richtig machen.
Genau.
So, zum Lieblingsgericht muss ich sagen, dass ich seit, glaube ich, 5 Jahren nicht mehr da gegessen habe.
Also ich muss mal irgendwann mal wieder einen frühen ICE erwischen, weil ich möchte gerne mal wieder dieses opulente ICE-Frühstück mal wieder genießen. Dieses City oder Metropolen Rührei und ganze Krempel, halt riesengroß, irgendwie für 17 Euro oder 16 Euro. Total fies, aber es ist halt irgendwie morgens im ICE und du so richtig beladen und du kriegst halt, die bringen das in 3 Tabletts rüber auf deinen Tisch. Es hat irgendwas Luxuriöses.
Ja, ich finde das auch gar nicht schlecht. Also wenn ich mal, wie ich in den seltenen Fällen, in denen ich mal erste Klasse fahre, das ist wie ich nur dann der Fall. Also eigentlich jetzt, wo ich die Bahncard 50 habe, gar nicht mehr, aber vorher ist ja manchmal so, dass die
Sparpreise billiger
der Sparpreis
als Normalpreis,
zweite Klasse schon weg ist und der Sparpreis erste Klasse günstiger ist als zweite Klasse Normalpreis. Da habe ich mir dann manchmal morgens ein Croissant bringen lassen und einen Kaffee.
Oh.
Was ich jetzt aber schon des Öfteren mal gemacht habe, wenn ich auf langen Fahrten hier von Berlin nach Ostfriesland bin, dass ich mir diese Körnerbrote gekauft habe mit einmal Käse, also einmal einem harten Weichkäse, der nicht so lecker ist, vorm Schinken und einmal einer Salami, die nicht wirklich schmeckt, für, ich weiß nicht, 4 Euro.
Ja, die Preise sind so. Für den Arsch.
Also, da darf man gar nicht drauf achten. Das hat sich aber beim letzten Mal, also ich habe mir die irgendwann mal zum ersten Mal gekauft, das muss schon ein paar Jahre her sein. Dann habe ich, das fand ich so abstoßend, dass ich das jahrelang nicht mehr gegessen habe.
Oh, genau.
Und habe, ja?
Das Boulevard-Frühstück für 10,20.
Achso, nee, ich meine jetzt meine, wie heißt das, Körner?
Ja.
Körnerschnitten oder so?
Ja, warte, ich guck mal kurz. Ja.
Bistro. Und habe es dann jahrelang nicht gekauft, weil ich es einfach so schlimm fand, weil das ist wie ich, also das Brot ist ganz lecker, das ist halt
ja.
so ein Schwarzbrot-ähnliches Körnerbrot, Sauerteig, ne? Das geht. Der Käse ist aber hart und schmeckt nach nichts, dann hast du da irgendwie Formschinken, offensichtlich, also ich vermute, es ist Formschinken.
Meinst du die Vollkornschnitten?
Genau, die Vollkornschnitten.
So für 3,90.
3,90, ja, richtig. Und die Salami ist auch nicht wirklich lecker. Und hab mir die dann irgendwann mal wieder gekauft und dachte, naja, es ist zwar sauteuer, aber es hat den Hunger gestillt. Und dann habe ich es jetzt irgendwie dann habe ich es so kurze Zeit später, so 4 Monate später nochmal gehabt. Und da dachte ich schon, Also das ist ja eigentlich ganz okay. Und ich habe da irgendwie die Befürchtung oder den Gedanken gehabt, dass je öfter man diesen Fraß zu sich nimmt, ja, dass die Akzeptanz des Essens immer mehr steigt und man sich auch immer mehr dafür erwärmen kann, sowas zu essen.
Ich habe ja die Theorie.
Und selbst für den Preis.
Ich habe ja die Theorie entwickelt, dass sich die Currywurst im ICE analog zur Tomatensaft im Flugzeug verhält. Je schneller der ICE, desto besser schmeckt diese Pampe.
Ich habe die Currywurst noch nie gegessen.
Ich esse sie regelmäßig.
Okay. 4,20? Das heißt, sie ist teurer als die Körnerschnitte. Nee, das würde ich nie machen. Nie.
Und was ich gerne esse, ist noch dieses warme Schinken-Käse-Baguette.
Ich glaube auch, dass die Gerichte, die richtigen Gerichte, ich hatte die vor vielen Jahren mal mit Gutschein gegessen, die sind tatsächlich ziemlich lecker. So auch.
Also es gibt ja im Bordrestaurant diese richtigen Gerichte, diese Bio, das sind alle Bio-Gerichte, das ist das Krasseste noch.
Ja, ist auch alles Ökostrom, Dennis.
So, Bordrestaurant, da gibt es hier warme Speisen. Ja, das Chili con Carne habe ich noch nicht probiert. Die haben mittlerweile viel Neues drauf. Also die guten alten Gerichte sind auch teilweise...
Ja, die wechseln
ja auch. Es gibt ja auch jeden Monat was Neues, ne?
Ja, die Aktionsgerichte.
Genau, die wechseln
ja. Diese Horst Lichter Aktionsgerichte, ja. Finde ich irgendwie so mal...
Ja, ist ja nicht nur immer Horst Lichter, ist ja manchmal auch Alfons Schubeck, nicht wahr?
Ja, Rindergulasch mit Rotkohl und Semmelknödel für 14,90 Euro. Ja. Schon,
Aber es ist schon eigentlich geil, so zu sitzen und zu essen und halt aus dem Fenster zu gucken und es bewegt sich alles. Eigentlich ist das schon
cool. Und das Krasseste ist, trotzdem, als es so teuer ist, dieser Geschäftsbereich, Bordgastronomie, ist rote Zahlen ständig.
Bist du eigentlich auch mal relativ voll da?
Nee, es lohnt sich trotzdem nicht.
Nee, also so das, also für den Bar? Bei den Sitzen im Restaurant war es eigentlich so in den letzten Jahren, wenn ich so zurück erinnere, nie so, dass ich da keinen Platz mehr bekommen hätte.
Also ich habe grundsätzlich auch in vollen Zügen,
wenn ich wollte,
wenn ich was im Bordrestaurant essen wollte, habe ich immer noch meinen Platz bekommen.
Na gut. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Bonuspunkte umsetzen. Ich habe gerade 35.000.
Gibt ja auch Alter Leute. Vater. Das ist so, das ist jetzt so in den Raum geworfen. Ich habe so 35.000 Bonuspunkte. Was ist die?
Ich überlege halt irgendwann den Flug in die Kanaren vielleicht mal davon zu nehmen.
Aber das ist die höchste Kategorie, die du einlösen kannst, geht bei 35.000 los, oder? Der Fernseher, oder so?
Das kann sein, weiß ich nicht. Man weiß ja nicht, was noch oben drüber kommt, wenn man die Kategorie noch nicht erreicht hat. Bisher.
Doch, das kannst du dir anzeigen.
Wahrscheinlich wirst du dann zur
Vorstand. Oh ja, dann ist es, glaube ich, noch 30.000.
Kannst du einfach so bei 50.000 Punkten wirst du zur Vorstandssitzung eingeladen.
Oh, ich habe geklippt.
Und dann kocht dir
der. Ich hätte ja gerne mal dieses Bahncard 100-Treffen in Niedersachsen. Warum kriege ich das eigentlich nicht?
Der Cornelius leidet darunter chronisch, dass es halt einen geheimen Bahncard 100 Nutzerinnen-Zirkel gibt, der auch zu Partys eingeladen wird von der Bahn.
Die Grube anfassen dürfen.
Die Grube anfassen dürfen und Cornelius gehört nicht dazu.
Das ist unbegreiflich.
Ja, und du weißt doch, dass es auch sogar eine Bahncard 100 Lobby der Wolfsburg-Berlin-Pendler gibt. Das ist lustig.
Ja, das hat man, glaube ich, mal.
Die haben einen eigenen Sprecher und so gewählt.
Übrigens, höchste Kategorie ist nur noch 25.000. Da kriegt man entweder einen Fernseher oder so einen Rumba-Staubsauger.
Ein Rumba-Staubsauger. Rumba heißt das, oder?
Kann auch sein.
Ist das nicht der Witz mit Rumba und dem Room und so? Mit der nicht. Tanzart? Nicht?
Ja. So elegant.
Tanzart, was ist das überhaupt für ein Ausdruck? Das heißt so mit diesem lateinamerikanischen Tanz, so ist, glaube ich, der richtige korrekte Terminus.
Ja. Gut.
Wie dem auch sei.
Ja.
Wir schweifen wieder ab, zu schnell.
Ja, das ist ein guter Hinweis darauf, dass wir das Thema wechseln können, es sei denn, Cornelius hätte noch was.
Nee, ich bin fertig.
Anzumelden.
Ich muss mal wieder im Zug essen, habe ich letztens gedacht. Nur einfach so, aber egal.
Ja, ich auch. Ich glaube, ich werde das mit der Currywurst mal probieren, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich es bereuen werde. Vor allem für den Preis, ja. Das ist 4,20 Euro, das ist...
Vor allem das Brötchen ist steinhart, trocken.
Du brauchst es gar nicht weiter auszuführen. Kommen wir doch einfach mal zu anderen Dingen, die zwischen Weihnachten und Neujahr stattgefunden haben, an denen ich nicht teilnehmen konnte.
Das Bändchen leuchtet im Dunkeln.
Habe ich das eigentlich schon erzählt?
Der Kühlschrank ist.
Ja, das habe ich schon letztes Mal.
Der Kühlschrank erzählt, ist stattdessen für dich zum 30C3 gefahren.
Genau, mein neuer Kühlschrank durfte zum 30C3 und kam dann in unsere Küche. Er spricht leider nicht mit mir. Ja, das ist so ein bisschen ärgerlich. Dafür haben wir jetzt wieder gekühltes Essen, das nicht auf dem Balkon stehen muss. Das hat doch auch was für sich.
Wobei.
Jetzt muss wieder Wärme.
Genau. Was denn?
Ja, 30C3.
Ich hatte ja bei dir, als wir bei dir waren, einen guten Witz zu seinem Outdoor-Kühlschrank, aber den habe ich ja vergessen wieder gehabt.
Hm. Hab ich das erzählt, wie wir gekühlt haben überhaupt auf dem Balkon?
Nee.
Wir haben halt auf dem Balkon gekühlt, so das Nötigste, ne? Weil klar, wir hast halt keinen Kühlschrank und es war halt kalt, also kommt man irgendwie so aufs Naheliegende, man stellt Sachen, die gekühlt werden müssen, auf dem Balkon, Getränke.
Hat sogar, glaube ich, gut funktioniert, oder?
Ja, war ganz ordentlich. Und dann halt mit einer Decke natürlich abgedeckt, ja, sodass die Sachen nicht einfrieren, wenn es halt mal friert nachts. Und das Lustige ist, wir haben halt rechts so eine Balkontür, ne, kann man halt rausgehen. Und links daneben befinden sich zwei Fenster, die man so aufmachen kann. Und davor und dahinter, das heißt innen und außen vor allen Dingen, ist nochmal eine Fensterbank.
Du hattest quasi einen amerikanischen Kühlschrank mit zwei Türen.
Genau, mit zwei Türen. Und wir konnten dahinter einfach Sachen hinstellen und mussten nur so das Fenster aufmachen, das wie so eine Art durchsichtige Kühlschranktür fungiert hat. Und wir konnten Sachen heraus- bzw. hereinnehmen und das Fenster wieder schließen.
Das war sehr elegant.
Ist ja eigentlich fast jetzt schade, dass es jetzt wieder eine nicht durchsichtige Tür gibt. Oder gibt es die?
Ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal auf den Gedanken gekommen. Eigentlich könnten ja auch so Mäuse und Ratten und so von angezogen werden, von Essen, das da so rumsteht. Und dann habe ich irgendwie
gedacht... Im ersten Stock?
Alter, die laufen die Wände hoch, Mann.
Ich habe noch nie eine Ratte eine Wand hochlaufen sehen.
Mäuse sind auch gerne mal unterm Dach, die müssen da ja auch irgendwie hinkommen.
Ja.
Ja, aber erster Stock und Dach ist immer noch ein Unterschied.
Aber Dach ist höher als erster Stock. Das heißt, wenn sie da oben hinkommen, dann kommen sie auch in den ersten Stock.
Da denk mal drüber nach, Dennis.
Naja.
Ja, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber natürlich schade, dass ich nicht beim Kongress war.
Genau. Das Bändchen leuchtet denn wirklich, was wir mal erwähnt haben.
Ja.
Werde ich jetzt gehauen, wenn ich sage, dass ich es. Ich weiß nicht.
Ja, nee, ihr wart ja da, ihr könnt euch ja mal drüber unterhalten, während ich auf Klo gehe. Ist das ein Vorschlag?
Willst du nicht zuhören?
Ja, ich weiß ja schon, dass Cornelius das nicht so gut fand. Und,
Dennis, das ist, ich weiß, ich suche nach richtigen Worten. Nicht so gut ist eigentlich falsch. Ich fühlte mich da schon wohl und trotzdem falsch am Platz. Anders ist zum Beispiel bei Veranstaltungen wie die Republika, wo ich beim ersten Mal schlichtweg begeistert war und am liebsten sie gleich mitveranstaltet hätte. Und man sagte mir, das ist so das Gefühl, was die meisten anderen beim Kongress haben und deswegen auch im nächsten Jahr mitarbeiten. Und ich war irgendwie, da hatte ich permanent das Gefühl, ein bisschen daneben zu stehen. Das kann aber auch ganz stark an mir liegen oder an der aktuellen Stimmung, in der ich bin. Ich weiß es nicht. Mir wurde dann auch einfach zu viel gebastelt und ich gebe es zu, kein Bastler. Ich war es nicht mal als Kind. Alle wollten die Rechner auseinanderbauen und irgendwie Assembler-Zeug und bla und ich so, cool, das funktioniert, damit mache ich irgendwie auf der Oberfläche gute Dinge. Vielleicht bin ich da zu oberflächlich.
Nee, ich weiß nicht. Also die Republika als solche, da finde ich einfach keine seelische oder keine Verbindung auf Gefühlsebene mit dieser Veranstaltung. Es ist halt eine Veranstaltung, da sind nette Leute. Mehr ist das aber auch nicht. Das könnte sie auch zum Bier treffen, das wäre derselbe Effekt. Aber der Kongress war, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher des Kongresses wegen. Man erzählte mir ständig, da sind so Menschen so wie du, dennoch fühlte ich mich nicht halt da, als wären da Menschen wie ich.
Das trifft ganz gut, ja.
So, es ist nett, gibt ein paar lustige Sachen, die Vorträge sind cool, ja. Das ist vor Ort noch ein bisschen geiler, also wenn man sich irgendwie Hacker Jeopardy vor Ort anschaut, das ist ein Tick lustiger. Oder auch, wir haben die Fort News Show auch nur leider im Livestream gesehen, dann, weil es so voll war, aber ich glaube, das ist dann so, macht noch ein bisschen mehr Reiz aus. Und dann so, dass alles daneben, es ist erstmal eine riesige Halle, also riesige Flächen. Du brauchst 45 Minuten, um alles einmal abgelatscht zu haben.
Mindestens,
ja. Nicht gesehen, nur einmal abgelatscht haben.
Ja.
Und dann halt so, ja, dann ist das Hackcenter, ja, ist lustig, man kann gucken, aber ich habe mich da jetzt nicht so gefühlt, oh, da stürze ich mich jetzt mal mit rein.
Ja, genau. Also
das Einzige, Spaß, das Einzige,
da umzutreiben und diese Welt zu erkunden, ist so ein bisschen auch so wie so ein Spiel. Mal gucken, was hier noch geht und was da noch ist und diese Treppe da noch hoch und uhu, das ist schon schön. Also ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie langweilig oder blöd war oder sowas. Das wäre das Falsche, ne?
Herr Brun hat mich abgelenkt. Er sprach vorhin von Ratten und jetzt durchstöbert er meine Küche gerade nach Essbaren.
Oh. Wenn gleich mal der Ratte ankommt, nein.
So. Jedenfalls, ich weiß nicht mehr im Kongress. Ich habe wieder ein Hotel für den 31C3 gebucht, also ich werde fahren. Aber ich baue zu diesem Kongress jetzt keine Verbindung ein, die mich jetzt jubelschreiend, ich werde jetzt Engel und finde alles episch und alles geil machen lässt, sondern es ist so, ja, es ist nett, es ist eine nette Atmosphäre, es sind drei nette Tage mit netten Leuten. Aber wenn es nicht stattfinden würde, wäre ich auch nicht traurig. So ist mein Verhältnis zum Kongress. Oder Nicht-Verhältnis.
Ja. Also ich muss witzigerweise sagen, ich habe zur Republika eine emotionale Bindung, weil mich das einfach kulturell, ästhetisch und von vielen Facetten sehr, 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 sehr anspricht.
Also ich finde, Republika ist für mich ehrlich gesagt halt das Klassentreffen der Hipster und da fühle ich mich jetzt richtig wohl.
Ich bin es vielleicht ein bisschen, aber ich weiß auch nicht, Republika habe ich gedacht, ist eine Veranstaltung, die ich so auch machen würde. Nicht unbedingt wegen Hipster oder sowas, weil ich mag die Location, ich mag die Art, wie sie das machen,
ja,
ich mag
auch viele Hipster, der Themen. Hipster als genereller Begriff von dieser Web-Boheme.
Ja, also Republika ist auch eine Veranstaltung, die, glaube ich, mehr auf Präsentieren und auf auch mit Medien aus ist und vielleicht dann nicht so tiefgründig ist. Der Kongress ist durchaus sehr, sehr tiefgründig, vielleicht also für meinen Geschmack teilweise zu viel. Ich bin nicht so derjenige, der schichtenweise irgendwelche ICs, die Chips abträgt, also nicht der Zug, sondern ne,
Integrated Circle.
Genau, elektronische Bauteile zerlegt und dann sich freut, wenn man entdeckt, dass da drin ein Gesicht ist, keine Ahnung. Also ich verstehe, dass es für viele einen Reiz ausmacht, ja.
Ja, also die Atmosphäre schon, ich kann es nicht beschreiben, ich weiß, also auf dem Kongress lief ich rum, es schwankte halt von 10 Minuten, dachte ich mir so, oh, willst du einfach direkt hier weg wieder? Und 10 Minuten, ja, ist aushaltbar, aber die Begeisterung hat mich erst, es gab so ein paar Minuten, wo die Begeisterung war toll, war hier nett. So die Seidenstraße war wirklich ein Argument. Ja. Das hat mich tatsächlich begeistert, auch wenn ich nichts selber reingeschossen konnte, leider. Ich war dazu.
Wir haben keinen Rekorder durchgeschossen.
Wir haben keinen Rekorder durchgeschossen, nein.
Audio-Rekorder.
Ja. Ich,
aber sonst?
Ich kann immer erzählen, was man so als Außenstehender mitbekommen hat.
Ja.
Und ich fand auch im Vergleich zu den letzten Jahren, das mag jetzt natürlich alles beeinflusst sein dadurch, wie ich meinen Twitter-Stream organisiere, wie ich jetzt Leuten folge oder meine Informationsquellen sich gewandelt haben im Laufe der Jahre. Das kann alles sein. Das muss man alles bedenken. Aber ich habe eigentlich von dieser Veranstaltung hauptsächlich wahrgenommen, dass das Happening an sich und das Leute-Treffen irgendwie so sehr im Vordergrund stand. Und die letzten Jahre waren es doch halt immer doch so, hier der Vortrag, sonst was, hat mir die Augen geöffnet, keine Ahnung was, hat mich irgendwie völlig unfassbar mindfuck, muss ja. Man gucken, weil es total krass. Gab es diesmal auch ein paar, aber das war irgendwie so, das lief irgendwie so unter der Hand. Ich weiß nicht, ob das auch eine Besonderheit war, weil es halt der 30. Kongress war und weil da halt eine besondere Party gefeiert wurde, aber das ging ein bisschen unter. Ich will auch jetzt gar nicht wertend sein, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, das kam von außen, kam mir das so rüber. Was hier noch im Chat angebracht wird, ist der Punkt, das, was auf der Republika so ein bisschen nervt, ist die Werbung, das Sponsoring.
Das stimmt
allerdings, das gibt es also auf dem Kongress nicht wirklich. Das kann ich mir gut vorstellen, weil auf der Republika ist es echt so, ich meine, man kann das so ein bisschen wegignorieren, ja, weil man weiß halt so, da sind halt so Stände, da geht man halt irgendwie dran vorbei oder es sei denn, man will sich da irgendwie einen Kugelschreiber besorgen oder noch einen Stoffbeutel.
Ich
oder
war
so.
Ja regelmäßig so im Microsoft-Stand, um die Support zu supporten, so nach dem Motto. Bin einer von euch.
Ja, oder sowas, meinetwegen. Aber das ist halt trotzdem insgesamt im Gesamtbild, stört das natürlich schon ein bisschen, auch wenn das natürlich dafür sorgt, okay, dass die Karten günstiger sind, weiß ja geil.
Das fällt mir gar nicht auf. Also das hat mich nie, jedenfalls zum Kongress, ich hatte die besten Momente auf dem Kongress, als es so Backstage-mäßiges wurde. Also als wir am Ende irgendwie, ich, Ralf und Claudia dann am Ende in dieser Halle 7 oder so, also in der Lagerhalle waren, wo irgendwie alles gelagert wurde und wo sich irgendwie die ganzen so Hauptengel oder Masterengel oder Götter aufhielten und irgendwann geredet haben, nett mit Leuten geredet haben. Das waren die besten Momente.
Mhm.
Aber dafür müsste ich jetzt nicht auf den Kongress, weiß ich nicht. Und dann dieses Happening-Moment,
ja, gut,
dieser Happening, dieser Leute treffen, das ist halt nicht meine Community. also wäre ich da ohne, also ich wäre halt nicht hingefahren, wenn ich nicht wüsste, dass da irgendwie die zwei oder drei Bezugspersonen auch da sind.
Na gut, aber der Punkt, dass man sagt, um Leute zu treffen, bräuchte man ja nicht Veranstaltung XY, ist natürlich im Grundsatz erstmal richtig. Nur die Veranstaltungen sorgen halt dafür, dass es wesentlich einfacher ist, Person XY zu treffen, weil halt alle kumulativ da sind. Und das macht ja auch immer sowas von Konferenzen aus. Also
ein
wesentlicher Anteil, dass da so viele Menschen rumlaufen, mit denen man
Networking.
Ja, will ich mal gar nicht so bezeichnen.
Ja, aber
Menschen treffen, die man vielleicht sonst nicht so trifft. Oder zumindest in dieser Anhäufung.
Ja, aber das hatte ich gemacht. Auf dem Kongress hatte ich halt diese drei Bezugspersonen, sonst niemand. Das Einzige, was mir passiert ist, ich habe an der Bar ein Bier gekauft und jemand hat mich mit meiner Stimme erkannt und nach dem Anycast gefragt. Das fand ich.
Und das erzählst du mir jetzt? Das war ja super. Hättest du mir da schon erzählen müssen.
Ich hatte es für 20 Minuten lang, habe ich gecreept. Das fand ich creepy.
Wer war denn das?
Ich habe keine Ahnung. Der Hörer, der mich da angesprochen hat und mir das Bier verkauft hat, seid noch herzlich gegrüßt. Ich war eben komplett geschockt und habe einfach in der Schockstarre nur mein Bier genommen und bin weggegangen. Ich hätte noch mal, eigentlich hätte ich noch mal fragen müssen und ein bisschen Dings da machen müssen.
Ich hatte auch so einen Moment, da hatte ich einen Hörer, der dann mit seinem kleinen Notizbuch ankam, in dem er dann über Folgen sich Anmerkungen aufgeschrieben hat und mir davon dann einige präsentiert hat. Das war irgendwie auch sehr schön, sehr interessant, und aber auch ein bisschen überraschend.
Und aber zurückzukommen in diesem Punkt, dieses Netzwerk, Leute treffen, das hatte ich auf der Kongress gar nicht, da hatte ich irgendwie drei Personen, Besuchspersonen, mehr habe ich auch diese Bubble auch nicht verlasst.
Ja.
Auf der Republika war das ganz anders, da lief das besser. Das ist halt mehr meine Community als
aber,
der
Hacker-Kongress. Meine auch, ja. Aber, kann ich verstehen. Ich habe mich bisher auf der Republika auch mal sehr wohl gefühlt. Ich weiß, kann nicht sagen, wie es auf dem Kongress gewesen wäre, aber was bei der Republika, zumindest besonders bei der letzten so war, ist ja, dass man ja diese Verknüpfung auch mit dem Potluck-Workshop vorher hatte. Ja. Und ja, im Wesentlichen mit diesen Leuten, die vorher schon da waren, diese, was weiß ich, 30 bis 40 Leute, dann auch im Wesentlichen diese ganzen drei Tage Republika zugebracht hat.
Das war schon ziemlich episch, ja.
Ja, das war ja nochmal ein Tick anders gewesen als hier. Hier waren zwar auch die gleichen Leute irgendwie da, aber man hat vorher nicht
Gathering.
Passive Einschwörungsphase gehabt vorher.
Schönsten Moment hatte ich auf dem Kongress eigentlich mit Martin oder das letzte Projekt. Wir haben ja nebenbei noch eine Podcast-Folge aufgezeichnet auf den Hafenfähren. Und das war jetzt überhaupt nicht kongressrelevant, aber es war irgendwie nett, so dann nochmal was zu machen einfach. Ne? Und sowas ist dann halt ganz schön. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man mehr in dieser Community drin ist, dass man auch viel von so einem Zeug hat. Das fehlt mir halt ähnlich wie Dennis aber schon.
Ja, also ich habe jetzt hab mir jetzt ein Hotel reserviert für den 31C3 in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ich hinfahre. Ich bin mir unsicher. Es kann sein, man muss mich vielleicht mal überzeugen. Mein Punkt ist halt, das, was ich die ganze Zeit eingedruckt habe, mir fehlt sowas wie so eine Bezugsgruppe, die aus dieser Community kommt. Und nicht so wie Invasoren von außen, weil die ganzen Podcasts, damit ich da war und dieses Podlove-Ding und die Sendersendung gemacht haben, die haben ja auch eigentlich keinen Bezug dieser Hacker-Community. Die sind ja auch von außen, nicht alle, aber ein Großteil, die sind halt von außen also, so
von innen fehlt was. Das passt eigentlich gut zur Republika, weil Podcaster sind nicht zwingend Hacker, sondern eher Showmenschen oder auch journalistisch angehauchte Menschen, die was zeigen wollen, die was präsentieren wollen, die auch produzieren. Also
oder Boulevard.
Mehr produzieren und Kongress ist mehr bauen und basteln und zerlegen.
Dem möchte ich jetzt mal widersprechen. Und zwar einfach daraus, also mir geht das vom Gefühl her ähnlich, aber ich glaube, dass es irgendwie nur eine Gefühlssache ist, weil wir sozusagen aus dieser Richtung denken und Cornelis und ich noch vielleicht viel mehr als du, Dennis, aus dieser Richtung denken, dass wir nicht so die Technikmenschen sind und keine Ahnung was, und dass wir eher in diese Republika-Ecke passen, in Anführungsstrichen.
Okay.
Das aber ist auch jede Menge andere Podcaster gibt, die es vielleicht genau andersrum sehen würden. Ja, es gibt die ganzen Tech-Leute und keine Ahnung was und jetzt suche Beispiel, finde nicht, aber ihr wisst, was ich damit ausdrücken will. Halte ich erstmal für eine relativ gewagte These.
Es ist furchtbar subjektiv und wahrscheinlich ist eine Wahrnehmung von sowas immer einfach nur subjektiv. Schwer anders zu haben.
Jetzt ist so, was hier ein bisschen im Chat aufkommt. Ach ja, übrigens, das sollten wir nochmal kurz erwähnen, was hier gerade an Kommentar eingegangen ist während der Sendung. Ja. Darf ich das zitieren? Mach das nochmal auf, dann kann ich das mal vorlesen. Ist ein Kommentar eingegangen zur letzten Sendung, der sich aber offensichtlich auf diese Live-Sendung bezieht, also vermutlich. Der Kommentar geht ganz, ganz kurz von: Nein, Fußball ist der letzte Scheiß, geschrieben SHICE und interessiert nicht, weg damit. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen. So, Einschub, Ende. Was im Chat nochmal aufgetan wird von Big Macintosh, vielen Dank dafür, der ist hier nämlich sehr aktiv, ist die Frage, was ist denn mit dem 31C3, kann der irgendwie so halbwegs daran anknüpfen? Oder war das jetzt alles so krass, dass es quasi nächstes Jahr einfach, oder dieses Jahr ist es ja viel mehr, nur schlechter werden kann?
Nee, also und man seine Krassheit mitnehmen.
Und sich darauf sozusagen, man schon weiß, dass es einfach, also und auch so ein bisschen die Euphorie oder was.
Na, so wie ich verstanden habe, diese Krassheit dieser Veranstaltung hatte sich ja über mehrere Kristallisationspunkte gezeigt. Einmal dieser Club, diese Disco, die sie da hochgezogen haben, die haben eine eigene Bar gezimmert. Das war episch. Das wird es nächstes Jahr, so wie ich verstanden habe, auch wieder geben.
Ja, die ist wohl irgendwie Abbau und wieder anmontierbar.
Also genau, so, ja. Die haben das jetzt, das gab die 39 bis zum 29 C3 war es so, es gab eine Abschlussfeier und jetzt auf dem 30 C3 gab es ständig eine durchgängige Party. Das hat, das haben alle gesagt, dass schon an Tag 1 eine Partystimmung war auf dem Kongress. Das gab es vorher nicht. Das habe ich so immer so übergreifend mitbekommen. So im Nachhinein. Das zweite war dieses neue Hackcenter. Das war ja eine riesige Halle mit vielen Tischen, wo nur rumgehackt worden ist, wo zum Beispiel auch die Seidenstraße, die Teststraße war, ein Bällebad gab. Das war eine riesige Atmosphäre. Das war auch was Interessantes. Da haben Leute, da gab es LED-Ecken, da haben Leute Stoffroboter irgendwie Nähmaschinen angeschlossen haben, die nähen lassen. Es war interessant, was es da zu sehen gab. Da wurde richtig gehackt und sehr viel Hardware gehackt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass es größer geworden ist und sich wieder geöffnet hat, noch ein bisschen mehr geöffnet hat. Der Kongress war diesmal größer, es gab die Halle 2 oder der Saal 2. Es gab neue Räume, Bereiche, es wurde größer. Und es wurde, also ich glaube, man ist halt von diesem Hackigen mehr ins Gesellschaftliche reingegangen. Und wenn es wieder im CCH stattfinden sollte, wird es wahrscheinlich wieder dieses Hackcenter geben, diese riesige Party, und ich glaube, diese Stimmung wird weiter erhalten bleiben. Ob es besser wird, keine Ahnung, aber schlechter wird es, glaube ich, nicht. Man hat einfach ein anderes Level erreicht für diesen Kongress. Er hat sich jetzt. Also ich würde halt den 29C3 habe ich nicht mitbekommen, aber das, was ich so erzählt bekommen habe, ich würde den, glaube ich, gar nicht mit dem 30C3 vergleichen wollen, weil der hat sich da einfach weiterentwickelt. Es ist anders
geworden. Ich habe das Gefühl, dass er schon auch grundsätzlich wahrscheinlich jeweils sehr einzigartig oder eigenständig die verschiedenen Kongresse, aber niemals irgendwie ein Rückgang in der Wahrnehmung war, sondern wenn, ist es, glaube ich, eine relativ konstante Zunahme an Besucherzahlen, an auch Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik, auf alles mögliche, Medien, whatever. Ne? Also ich glaube schon, dass es einfach auch weitergeht. Ob das jetzt 30 Jubiläum, weiß ich nicht.
Also ich werde auch versuchen, zum nächsten zu gehen, so wie ich versucht habe, zum letzten zu gehen.
Mal gucken, ob die Waschmaschine bis dahin hält.
Dann wird auch unsere Peergroup größer.
Du sagst was, ne? Weil der Witz ist, nachdem unser neuer Kühlschrank da war, und der bezahlt war, ja.
Rüttelte die Waschmaschine
komisch. Nee, haben wir eine Waschmaschine angestellt und es trat irgendwo Schaum aus.
Ach du Scheiße.
Ja, und ich dachte, ach nein, jetzt auch das noch. So wie ich so, ne, so eins am anderen. Hat sich aber herausgestellt, es war falsche Bedienung. So.
Kann man eine Waschmaschine falsch bedienen, dass da Schaum rauskommt?
Nein, es gibt ja die Möglichkeit, dass du festes Waschmittel nimmst oder flüssiges.
Genau, festes kommt in die Mitte und flüssiges daneben. Bei mir das zum Beispiel.
Kommt drauf an. Also bei uns kommt alles links rein.
Ja.
Und für flüssiges kann man dann bei uns noch so einen kleinen Schieber davor stecken. Den schiebt man so runter, damit die Flüssigkeit nicht sofort reinläuft, sondern erst, wenn man die Waschmaschine anstellt. Und wenn dann von oben, es wird ja immer Wasser da reingespült, um das Waschmittel da rauszuspülen und in die Trommel zu kommen. Wenn der quasi gegen diesen Schieber, den du runtersteckst, gegenspült, schiebt er sich automatisch hoch, weil der so eingehakt ist, dass er sich hochspült. Und das funktioniert wohl bei uns nicht mehr richtig. Und deshalb trat halt von oben, als wir Flüssigwaschmittel benutzt haben, trat oben Schaum aus. Das war alles. Glück gehabt. Noch ein Punkt, der aber so aufkommt. Was ist mit dem Camp? Geht ihr zum Camp?
2016? 15?
Nee, 15. Nächstes 15. Jahr müsste es sein.
September, ne?
Ja, Spätsommer.
Spätsommer. Also ich kann schon mal vorweggehen, ich werde da hingehen. Ich schreibe nämlich im Oktober nächstes Jahr Examen. Und das wird mein letzter Urlaub vor dem Examen wird das Camp sein.
Okay.
Das ist jetzt, also es ist quasi schon...
Die fanden immer im August statt.
steht schon quasi fest und danach werde ich ja nur noch lernen, bis ich die Klausuren geschrieben habe.
Ehrlich, ja, finde ich, das wäre nochmal ein anderes Erlebnis.
Ich werde auch, es wird auch auf jeden Fall so sein, dass wir da, also wir fahren dann alle, ne, ganze Familie, und es wird auch auf jeden Fall so sein, dass wir nicht nur die paar Tage des Camps da sind, sondern schon 2 Tage vorher anreisen oder so.
Ja, aber mein Problem ist zum ganzen Zelten. Ich hasse Zelten.
Ich hasse Zelten auch. Das ist immer so gibberig
und eng. Ich glaube, ich hoffe, dass der Camp in so einer Nähe ist und ich werde einfach den Holgi-Trick anwenden, mich ein Hotelzimmer oder so in der Nähe. Also ich habe, also entweder muss da was erfunden werden, um meine Zeltphobie zu beheben, oder ich finde Zelten nicht sehr reizvoll, ehrlich gesagt.
Also ihr seid alles Loser. Zelten ja, ist mir total super.
Ja. Das kannst du gerne machen.
Das Lustige ist, dass ich zu Hause da auch relativ alleine mit dieser Ansicht stehe. Und ja, ich glaube, das wird einfach richtig teuer, weil wir uns irgendwie so ein Wohnwagen werden mieten müssen, dass ich da irgendwie alle überreden kann, dass wir da mal eine Woche in die Pampa fahren.
Das wird wahrscheinlich auch wieder so Richtung Bandenburg stattfinden.
Aber ich, um das nochmal hier festzuhalten, ja, auch auf Tonband, ja, ich würde es auch im Zelt machen, eine Woche lang. Ich habe da keine Probleme mit. Solange es irgendwo Duschen gibt, ist alles gut.
Ja, schon allein das will ich mir, also ich müsste Gemeinschaftsduschen,
Hier noch die können Hecker wir fast fest. Direkt zum nächsten Punkt übergehen.
So, aber hier Wohnwagen, nochmal kurz gesagt, ne, Wohnwagen könnt ihr euch auch gemeinsam mieten, ja, dann kennt ihr euch zumindest. Cornelius hat einen Führerschein, glaube ich, ne? Ja.
Ja, ja.
Ja, so, siehst du, kann Cornelius da hinfahren, du kannst bei ihm einziehen. Ihr teilt euch die Kosten.
Das könnte man machen, ja.
Ja, und dann seid ihr da und dann musst du auch nicht ins Hotel. Ja, und dann wird es wahrscheinlich genauso teuer wie das Hotel, vermute ich, weil Wohnwagen zu mieten bestimmt nicht günstig ist. Das
ist schon teuer, ja.
Aber dafür bist du halt auf. Jetzt guckt er erstmal direkt nach, was kostet einen Wohnwagen zu mieten. Wurst. Gut. Cornelius sagt, er möchte zum nächsten Thema.
Beim ADAC?
Beim ADAC. Ja. Nicht Wohnmobil, Wohnwagen.
Ja, wenn schon, dann denn schon.
Darfst du, hast du noch einen Klasse 3 oder einen Klasse B-Führerschein?
Ich glaube den guten alten, also der, wo alle gesagt haben, der wäre super, der mit 7,5 Tonnen.
Ja, genau, Klasse 3 ist das noch, der darf nämlich bis 7,5 Tonnen, das ist total super. Ich habe ja leider nur Klasse B und deshalb darf ich nur bis 3,5 Tonnen fahren. Ich müsste für ein größeres
Alter Vater!
Für ein größeres Wohnmobil müsste ich schon wieder einen neuen Führerschein machen.
Also für 14 Tage 1000 Euro.
Das geht so.
Ja, aber wie lange ist denn das Camp?
7 Tage?
Sieben Tage?
Ich kann mal gucken. Das letzte Camp war.
Also 3 bis 4 Tage ist irgendwie Veranstaltung?
Ja, 10 bis 14. August war das letzte Mal.
Genau. Aber man kann halt schon vorher anreisen.
Na, machen wir.
Die fangen ja auch schon irgendwie 2 Wochen vorher an, um da irgendwie die ganzen. das Land aufzureißen, um da Glasfaser zu verlegen.
Guck mal, und so. Wie 5 Tage kosten. Oh, die Mindestmietdauer ist unterschritten.
Naja, gucken wir dann mal.
Rückgabe außerhalb. Gott.
Ja, Dennis, das wirst du irgendwann hingekriegt haben. Ich leite schon mal galant zum nächsten Thema der Sendung über, indem ich einfach nur auf das M drücke und Cornelius das Wort überreiche.
Genau, Gemeinschaftsduschen. Ha, Nacktheit. Nein, ich habe Theater gespielt, zum ersten Mal richtig, vor ein paar Jahren schon mal so ein bisschen, aber zum ersten Mal richtig, und ich habe mir gleich eine Rolle als Stripper ausgesucht. Das war schon sehr interessant. Denn wir haben aufgeführt in Göttingen im Theater am OP, ich habe das glaube ich auch ein bisschen angeteasert in der letzten Folge, Das Stück Ladies Night, was sowieso ein Phänomen ist, was ich tatsächlich vorher überhaupt nicht wusste. Hätte ich es gewusst? Na gut. Das ist halt grundsätzlich immer ausverkauft. Egal wer es wie aufführt, dieses Stück ist halt immer ausverkauft. Das war bei uns auch so. Wir haben 13 Aufführungen geplant und 15 gemacht und jeweils 160 Plätze, das ist schon mal 40 mehr als üblich, voll gemacht und es war halt immer voll. Es ist auf jeden Fall erstmal auch ein ernsthaftes Theaterstück. Es ist halt nicht nur irgendwie eine Striptease-Show, sondern es geht halt um arbeitslose Stahlarbeiter. Viele kennen den Film ganz oder gar nicht, der auf dem Theaterstück, das 1987 in Australien geschrieben wurde, mehr oder weniger aufbaut. Und da geht es eben erstmal um viel mit sich selber klarkommen und machen wir es nicht und wenn wir es machen, wie und so weiter und so fort und wie sieht die Choreografie aus. Und dass man sich am Schluss dann tatsächlich kurz mal auszieht, ist eigentlich gar nicht mehr so das zentrale Ding. Ist aber schon krass, sowas aufzuführen vor 160 kreischenden Frauen, denn unser Publikum war tatsächlich überwiegend Frauen.
Haben die tatsächlich, so als ich ausgezogen habe, wirklich gekreischt?
Ja. Sie haben auch BHs geworfen.
Ernsthaft? Auf,
wir haben ihnen vorher BHs verkauft, die hinterher eingesammelt und dann wieder verkauft.
Ja.
Ist doch alles gar nicht so schlimm. Das, was ich interessant fand an der ganzen Geschichte, wenn man sich an sowas heranarbeitet. Und ich muss dazu sagen, ich bin selbst jemand, der vor 6 Jahren Gruppenduschen nicht mochte. Und dann habe ich einfach mal Sport angefangen, Capoeira, egal was, und das mich überwunden und mal gemacht. Und dann war es irgendwie mal irgendwann etabliert. Und erst vor 4 Jahren zum ersten Mal in einer Sauna war, in so einer Gruppensauna, und das ganz komisch fand. Und dann habe ich es überwunden und etabliert und mich jetzt einfach mal in die Situation begeben habe, wo ich das vor Publikum machen muss, und habe mich überwunden und es etabliert. Und das ist eigentlich ganz spannend, so dieser Prozess, sich dahin zu bewegen.
Und durch, ihr habt das einfach jetzt. Das Stück ist jetzt fertig gespielt, oder wie?
Genau, wir sind durch. Letzter Samstag vor einer Woche war die Deniere. Es gibt zwar noch irgendwie absurde Ideen, das vielleicht nochmal woanders aufzuführen.
Die Premiere und die Deniere.
Dernier, genau. Also wie Dernier heißt Derniere. Danach.
Ah.
Erst und letzte.
Da macht man immer ganz doofe Scherze.
Ernsthaft?
Genau.
Habt ihr auch doofe Scherze gemacht?
Ja.
Was ist so ein doofer Scherz in so einem Theaterstück zum Beispiel?
Was hat man denn? Ach, ein Schauspieler hatte irgendwann einen Text. Sie hat den Flug bereits gebucht in die Karibik, weil er als arbeitslos ist, das ist irgendwie schlimm. Und stattdessen hat er halt gesagt, sie hat die Reise in den Harz schon gebucht.
Ah.
Das ist ein bisschen doof, weil das so die ernsthafte, das war eine ernsthafte Passage, ein bisschen kaputt macht und die Schauspieler gerne die Stränge schlagen. Andererseits ist das nur natürlich, wenn man 15 Aufführungen und quasi ein halbes Jahr lang sich immer nach dem Text richtet und auf den blöden Regisseur hören muss und so weiter und so fort.
Das heißt, in der letzten Vorstellung drückt man ihm es nochmal rein, genau. Oder was?
Ja, unser Regisseur war übrigens der Sprecher unseres Bahnfragen-Intros.
Ach, stimmt.
Der Captain Starbucks.
Stimmt, ja.
Genau, der hat das inszeniert. Aber insgesamt hat das sehr viel Spaß gemacht, einfach weil trotz anfänglicher Nichtbegeisterung für das Stück und auch das Skript, das sehr komisch war am Anfang, hat das richtig gut funktioniert. Leute hatten Spaß. Es war auch, glaube ich, nicht zu albern alles, sondern es hatte irgendwo eine Form, die mir auch gefallen
das heißt,
hat. Es war ein cooles Erlebnis.
Was sagst du noch?
Das heißt, du wirst das weitermachen, das Theatern?
Ja, jetzt nicht sofort direkt, weil das war auch eine sehr anstrengende Geschichte.
Ja, stimmt, weil ich habe das irgendwie mitbekommen, du hast irgendwie Monate vorher dich vorbereiten müssen.
Ja, die ersten Proben waren im März. Das war zwar zu früh, wie sich später herausgestellt hat, weil wir auch im Herbst nochmal alle Rollen durcheinander geschaffelt haben, sodass man ja auch dann hätte anfangen können. Aber es ist letztlich ein Vierteljahr Vorlauf viel Arbeit. Die Aufführungszeit auch viel Arbeit, weil wir teilweise 8 Aufführungen mit einem Tag Pause zwischendurch am Stück hatten. Sprich, jeder Abend von 18 bis 23 Uhr da quasi nach der Arbeit nochmal Arbeit. Ich finde, das ist auch irgendeine Form von Arbeit.
Ja, wie viele Zeilen musst du da eigentlich lernen?
In meinem Fall waren es 33 Textzeilen, gesprochen 3 Minuten. Das musste ich nicht lernen, das war halt irgendwann da. Das war eigentlich eher witzlos.
Okay.
Oder
das heißt, so in den Proben hast du wahrscheinlich einen Zettel vor der Nase und irgendwann hat man es so oft gesagt, dass es dann drin ist.
Ja, man lernt es eigentlich erst dann, wenn man den Zettel wegklickt und sagt, ich versuch's jetzt mal, dann ist es noch ein bisschen am Anfang schwierig und dann kommt es irgendwie auch hin. Man weiß meist dann schon grob, was da so kommen muss und dann geht's auch. Also das Lernen war nicht so schlimm und
jetzt erzählt er Brut von seiner Theaterkarriere,
ich
oder?
Ich damals in der Kabarett AG.
Ach ja, stimmt, die Kabarett AG.
Ich war nicht beim Theater, ich war in der Kabarett AG.
Warst du eigentlich lustig?
Ich bin immer lustig. ich habe noch DVDs zu Hause, von denen willst du gar nicht wissen, dass es sie gibt.
Krieg mal Hilke anschreiben.
Ich habe ja immer schon zu den ersten richtigen Proben alle meine Texte auswendig gelernt und war höchst professionell.
Ach wie, du warst nicht spontan?
Was?
Ach nee, egal.
So, eure Ärsche waren ja aber auch im Göttinger Tageblatt zu sehen, habe ich gelesen.
Im Göttinger Tageblatt war mein Rücken zu sehen.
Oh.
Unsere Ärsche waren aber im Trailer zu sehen. Den kann man, wenn man mag, hier auch verlinken. Das ist bei Vimeo.
Da bist du jetzt für zuständig, ne? Das weißt du.
Aber dann müssen wir jetzt bei iTunes den Podcast als explizit taggen.
Nein, wir taggen gar nichts.
Der Podcast ist ja nichts drin.
Wir verweigern uns dieser amerikanischen Puderie.
Ja. Ja, also schön war einfach, sich einem Thema durch Üben und durch Iteration anzunähern. Ich habe auch mal Impro versucht vor 2 Jahren und war einfach grottenschlecht, weil ich kann nicht improvisieren, ich brauche Planung und Konzept. Wenn man aber genau weiß, was man tun muss und man macht es jedes Mal ein bisschen anders und ein bisschen besser und ein bisschen authentischer vielleicht auch, dann kommt man halt irgendwann an einen coolen Punkt, wo sowas auch wirklich funktioniert. Also zumindest habe ich das als Rückmeldung gehört und es war auch lustig und es war schön.
Naja, weil Impro hört sich zwar nach improvisiert an, aber das spielt auch irgendwie das läuft auch nach Regeln ab.
Es gibt da ein System, ja. Man muss sich aber auch ein bisschen drauf einlassen und man darf halt nicht zu viel, also man darf nicht planen, aber es gibt natürlich Systeme, wie man auch Hochstatus, Tiefstatus, wie man da einen Dialog ermöglicht und so weiter. Aber es ist natürlich trotzdem nicht perfekt geplant an einem fertigen Skript. Ne? Ja, ich kann es empfehlen, wenn ihr in Göttingen seid, Theater am OP, da kann man auch mitspielen. Man muss nicht Student sein, bin ich ja auch nicht. Das ist schon ziemlich.
Ich war da leider noch nie. Das ist schade. Schämlich. Ja. Aber ich bin nicht so der Theatermensch. Für mich ist das immer so: Theater fühlt sich für mich so an, oh, Anzug, ich will keinen Anzug anziehen.
So, im Theater muss man keinen Anzug tragen.
Ja, ich glaube, im Theater-OP kann man auch im T-Shirt erscheinen, problemlos.
Ja, kannst du aussehen, wie du willst. Und es ist auch vollkommen, also es ist voll 3D. Ist also total.
Und, aber ich glaube, in der deutschen Oper in Göttingen im T-Shirt erscheinen ist, glaube ich, auch nicht so geil.
Im deutschen Theater?
Ja.
Ja, nee, da bin ich auch ganz selten. Also im Theater ist für mich eigentlich vor allem dieses Theater-OP. Es ist sehr ursprünglich, man ist sehr dicht dran. Es ist halt einfach nochmal anders und sehr eigenständig und ein sehr tolles Projekt. Auch sehr anstrengend manchmal und total nervig, wie alles Selbstverwalter, aber das ist, naja, kennt man.
So, um nochmal zurückzukommen, Herr Brun, Sie planen jetzt eine Wohnmobilfahrt oder verstehe ich das jetzt richtig?
Na, du hattest ja gerade die Wohnmobile aufgeschlagen.
Ja.
Und also ADAC, ja, wir hatten es schon mal von diesem Verein heute, der bietet irgendwie so Wohnmobile zur Miete an.
7 Tage ist die Mindestdauer.
7 Tage ist die Mindestdauer und wenn man das 7 Tage nimmt, ist die zweite Klasse, die man da sieht, da passt offensichtlich 2 Erwachsene, 1 Kind rein, wenn ich das so richtig sehe. Ne?
Ja.
2 das von oben und wiegt 3300 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht. Das ist in meinem Führerschein noch drin. Für eine Woche 600 Euro, sagen wir mal, für eine Woche. Das kann man wohl mal machen.
Ja.
Da passen wie viel dann rein? 2, 3?
2 Erwachsene und ein Kind.
Ah ja.
Also quasi für uns wäre das.
Aber nicht getrennte Betten, leider.
Oh Gott, wie schrecklich. Ja.
Muss man sich dran gewöhnen.
Ja, das ist ja, mein Gott, das ist für eine Woche im Urlaub und das ist ein Camp. Also so,
ja.
Das ist schon gar nicht, das ist doch ganz okay, oder nicht?
Wenn man sich da hinlegt, ist man eh besoffen oder was weiß ich, was ist
Rick? Ja, nee, aber man will halt irgendwo schlafen, das ist der Witz. Und man,
ja,
will,
ja,
das,
ja.
Man will das Schlafen, das andere im Zelt nicht so gerne mögen, den anderen leichter machen. Und dann, also ich weiß nicht, also ich habe kein Problem damit, mit meinem Kind in einem Raum zu schlafen. So.
Ja. Willst du eine Kapitelmarke setzen?
Ja, ob ich will oder nicht, spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich glaube, ich muss.
So.
Ich kann noch ganz kurz. Ach, das darf jetzt nicht mehr hinten dranhängen, ne?
Doch, darfst du.
Kapitelmarke.
Herr Brun hat ja gelernt, wie man eine Kapitelmarke löscht.
Nee, ich kann die nicht löschen.
Löscht die später.
Ja, ist doch gut.
Nur lustiger Gag zum Schluss. Wir haben uns Bademantel im Hotel ausgeliehen, im Freizeit-Inn. Wenn wir da nochmal auftreten und nur strippen, bekommen wir einen Wellness-Tag. Hat sich also gelohnt.
Im Holiday-Inn.
Freizeit-Inn.
Und dafür darf ich jetzt nachher noch hier rumeditieren oder was? Meine Güte.
Ja, schneid's halt raus.
Ja, nee, du musst.
Schneiden ist doch noch mehr Arbeit.
Du musst ja vorhin aber eh noch eine Kapitelmarke setzen für den Urlaubsbereich.
Nee.
Nachträglich.
Nein.
Doch.
Quatsch.
Doch.
Alles Quatsch.
So. Wir kommen jetzt zur besten Show ever, ever, ever. Finde ich.
Ja.
Das Ich bin ein Star, holt mich heraus, Dschungelcamp. Heißt, ich hab noch die schwedische Variante. Mal kurz gucken, wie heißt das nochmal auf Schwedisch? Das fand ich immer super. Ich hab das vertwittert, hab's aber vergessen. Wie heißt die schwedische Variante? Die schwedische Variante heißt Kandisdschungel.
Kandisdschungel?
Kandisdschungel.
Nee, Kandisdschungeln oder so.
Ja. Promi-Dschungel heißt es übersetzt.
Ah, okay.
Ach so. Mhm.
Habe ich mir erzählen lassen.
Und die sind in Malaysia?
Ja, die sind überall woanders teilweise. Ja, in Australien kannst du ja auch nicht ständig da Dschungel
haben. Ach so, und ich dachte, die wären alle in Australien, nee. weil UK ja auch immer in Australien
ist. Ja, UK ist in Australien, Deutschland ist in Australien. Und der Rest ist
auch im gleichen Dschungel, in der gleichen Produktionsanlage?
Ja, das ist dieselbe Produktionsanlage.
Deutschland und Britannien ist auf jeden Fall das Gleiche, ja. Weil das macht auch die
dieselbe Firma.
Genau. Also die deutsche Abteilung der Produktionsfirma.
Aber es ist quasi dasselbe englische Team vor Ort.
Ja.
Guck mal, ihr habt das gesehen und fand das toll.
Die Franzosen fliegen nach Brasilien, auch ganz interessant.
Aber die hatten nur eine Staffel. Das siehst du hier. Wirklich ausgehalten haben es tatsächlich nur die Deutschen und die Engländer.
Ja.
Alle anderen haben es irgendwie nach der ersten oder zweiten oder dritten Staffel eingestellt.
Richtig so.
Nee.
Nee, nee. Ja, also du hast es ja gar nicht gesehen.
Ja. Also ich habe die erste Staffel mal gesehen, lange ist es her.
Ja.
Seitdem aber das ist ja ein Unterschied. Also ich habe die erste Staffel nicht gesehen oder ich habe sie gesehen, aber es ist zu lange her. 10 Jahre immerhin schon.
Also ich kann mich noch ganz, 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 ganz dunkel an die erste Staffel erinnern.
Ich habe das Intro gesehen, habe gesehen, oh, die Promis kennst du alle nicht mehr. Sind alle tot.
Ich glaube sogar, ich habe die... Nee, wenn ich mir die... Entschuldigung.
Also,
wenn ich mir die Sieger der Staffeln anschaue, die Dschungelkönige und Königinnen,
das war die
dann habe ich tatsächlich jede Staffel verfolgt. Also es ist so...
Aber was hat sich denn da weiterentwickelt? Also nur mal so ungefähr. Also warum ist
ich glaube, dass die Kombination, also man merkt, dass die Redaktion, die hinter dem Ganzen steht, in Sachen Witz, Schnitt und musikalischer Untermalung von Jahr zu Jahr besser wird.
Ja, also gerade musikalische Untermalung war dieses Jahr hervorragend.
Ich werde nochmal auf die glorreiche Spotlights-Playlist von Herrn Stockmann verlinken.
Genau, Ralf hat eine Spotify-Playlist angelegt mit den schönsten Songs und das ist wirklich, wirklich super. Also selbst wenn man darüber nachdenkt und sich das mal nur noch dem Gesichtspunkt der Musik anschaut, ist das schon großartig. Aber selbst wenn man das einfach nur auf sich wirken lässt, finde ich, ist es irgendwie fast noch schöner, weil die Musikauswahl einfach so treffend und gut war.
Ja, die
war
vermitteln darüber schön. Ziemlich...
Genau.
Ist das aktuelle Musik oder Mischung aus alt-neu, nur grob für mich?
Dieses Jahr war auf jeden Fall sehr viel Indie-Pop.
Indie-Rock, ja, genau, dabei. Indie-Zeug, ja, genau. Also da merkst du halt auch, dass die Redaktion wirklich Musikahnung hat.
Ja, also was heißt Musikahnung? Sagen wir mal, Musikgeschmack hat.
Ja.
So, also einen eigenen Musikgeschmack und nicht einfach irgendwas auswählt und auf YouTube guckt, was hat gerade Klicks und was passt so halb. Das sind wirklich Menschen, die diese Musik auch hören, sonst könnten sie gar nicht auf die Titel kommen. So, das kann man, glaube ich, so, das ist, glaube ich, eine These, die man durchaus aufstellen kann. Und was über die Jahre passiert ist, die Sendung war von Anfang an schon... ist schon von Anfang an immer seit der ersten Staffel sehr ironisch
vor allem
mit auf, sich selbst
vor allem umgegangen. Auf drei verschiedenen Metaebenen ständig und umspielend.
Genau, und auch darüber, dass ja im Prinzip gar keine wirklichen Promis bei denen im Camp sind, sondern...
Also dieses Jahr haben sie sich auf die Spitze getrieben mit dem Zuschauerkandidat.
Genau, und das hat wirklich über die Jahre, hat man sich dann wirklich, so wie Dennis das schon beschrieben hat, so mehrere Metaebenen übereinander gebaut und man macht sich dann so über Sachen lustig, die nur lustig sind, wenn man selber die Grundthese aufstellt, dass die Redaktion das alles nicht so ernst nimmt.
Ja.
Also so ganz abwegige Sachen, nur wenn man diese Gedankengänge irgendwie im Kopf hat, irgendwie vorhält,
also ich
erst dann werden sie lustig und erst dann versteht man die auch. Und zwar so, dass man merkt, dass das auch so gemeint war und nicht nur zufällig so lustig.
Ich finde das sehr spannend, dass es weil es halt so wirklich so klug gemacht ist, diese Sendung. Das ist ja schlimm. Und es hat ja nicht ohne Grund, wie so diesen Grimme-Preis-Nominierung gehabt.
Ja, das ist witzig und schön und erschreckend zugleich.
Ja, das ist, also...
Wenn man diese Ressourcen eigentlich in viel, viel bessere Sachen umsetzen könnte, wenn man wollte. Aber gut.
Aber es ist wirklich eine sehr klug gemachte, gut gemachte Sendung. Und ich finde es krass, auf wie vielen Metaebenen Ironie, dass die Leute das überhaupt verstehen. Das hat ja eine Einschaltquote, krass. Ich glaube...
Das ist aber, die Leute verstehen, nicht jeder versteht alles.
Ja.
Ja, ich würde sogar sagen...
Aber für jeden
ist ein Gag dabei. Aller wenigsten Leute verstehen alles. Aber genau, für jeden ist ein Gag dabei. Das ist wie die Simpsons, ja?
Ja.
Man kann natürlich auch sagen, oh, das ist hier völlig, für kleine Kinder ist das gar nichts, viel zu viel Witze über Sex und viel zu viele Witze
oder
über
Drogen. Oder man könnte einfach die Witze über die amerikanische Gesellschaft entdecken.
Genau, so. Aber die sind alle so... in solchen weichen Anspielungen drin, dass Kinder die beispielsweise gar nicht wahrnehmen, sondern andere Sachen, die irgendwie absurd in dieser Serie sind, die lustig finden. So versteht jeder irgendwelche Witze und findet andere Sachen komisch und so passt es irgendwie für jeden. Und das machen die so ähnlich. Ich will das jetzt nicht auf eine Ebene mit den Simpsons und gar nicht mit dem Gesamtwerk des Simpsons heben, aber so der Vergleich, denke ich, ist schon angebracht.
Und ich glaube auch, was sie gutes Händchen für die Kandidatenmischung haben. Dieses Jahr war, ich weiß nicht, ob es zu krass war. Ich bin mir nicht sicher.
Nochmal zurück.
Ja.
Der Zuschauerkandidat. Also, man hat sich jemanden genommen, nämlich Julian F.M. Stöckel. Ja. Das ist ein selbsternannter Modedesigner.
Der in Berlin groß scheinbar sein soll.
Ja, also sagt er selber.
Ja.
Wenn man das mal so ein bisschen recherchiert, der hat halt eine Webseite und der macht halt auch so Sachen in die Richtung,
ja,
und versucht sich halt übers Fernsehen einigermaßen einen gewissen Grad an Bekanntheit aufzubauen.
Also ehrlich gesagt, wenn man ihn prominent würde, wäre das, glaube ich, auch zu hoch schon, ehrlich gesagt.
Ja, kann man eigentlich gar nicht. Also der ist so einer derjenigen Menschen, die versucht, in solchen Formaten, die so Halbprominente ins Fernsehen bringen, mit unterzukommen, um sich dadurch prominenter zu machen und nicht, um sich wie andere abgefallene Prominente, so in so einem niedrigeren, also wo der Status der Prominenz irgendwie sinkt, noch bekannt zu halten, versucht er sich von unten damit bekannt zu machen, was jetzt auch halbwegs geklappt hat,
hierdurch,
muss man schon zugestehen. Und der macht dann halt sowas wie, weiß ich, Mieten, Kaufen, Wohnen, Promi-Dinner und solche Sachen macht er halt mit. Und der ist irgendwie, stammt aus einer Ärztefamilie, sein Großvater war irgendwie Mediziner und keine Ahnung was. Da gibt es dann auch irgendwie, ich glaube, es gibt sogar eine Dokumentation über seinen Großvater, die dann sein Vater gemacht hat. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es irgendwie auch, also man kann das irgendwie halbwegs recherchieren. Das heißt, diese Familie ist schon irgendwie...
Er hat durch diese Sendung erstmals einen Wikipedia-Eintrag bekommen.
Das auch, aber das ist schon, so diese Familie, aus der er kommt, ist irgendwie, er sollte, glaube ich, auch irgendwie Arzt werden, aber hat sich dann irgendwie für Schauspielerei entschieden, aber da ist er offensichtlich auch nichts geworden.
Ja.
Gut.
Das ist halt so einer,
der war halt so dermaßen unbekannt.
Ja.
Und den kannte halt wie ich keiner. Und er hat halt von sich selbst behauptet, ja, in Berlin kennt mich jeder. So.
Aber ich glaube,
das war so bei der ersten Folge so seine Grundthese, die auch immer wiederholt wurde, weil es so witzig war, weil ihn natürlich auch in Berlin so gut wie keiner kennt.
Und deswegen wurde er zum Zuschauerkandidaten ernannt.
Und deshalb hat Daniel Hartwig immer zu ihm gesagt, das ist unser Zuschauerkandidat. Weil er halt so unbekannt ist. Ja, das kann man gar nicht anders verkaufen, als nochmal diesem Ganzen nochmal einen Witz aufzusetzen, das ist halt ein völlig unbekannter Zuschauerkandidat mit einer
Wildcard. Wobei er einer der guten Teilnehmer war, witzig, hat Stimmung in das Camp reingebracht.
Ja, der war auf jeden Fall...
Also allein für den Gag der Wendlerin feiere ich ihn immer noch.
Ja, genau, die Wendlerin, das stammt von ihm. Er hat natürlich, also das Lustige ist ja, man erkennt ja an den Leuten... die da genommen werden, die werden ja auch nach bestimmten Rollen gecastet. Und je nachdem, wie sie die erfüllen und wie sie auch draus ausbrechen aus diesen Rollen, werden die dann interessant. Und ihn hat man einfach genommen als so paradiesvogelähnlichen, sehr, sehr tuckigen, extrovertierten Charakter. Das hat er auch teilweise erfüllt, nicht nur.
Ja.
Der war auch so einfach richtig witzig, ohne dass er sich irgendwie überspielen musste. War gar nicht schlecht. Ist natürlich irgendwie kein Brüller und intellektuell nichts
es war sonderlich
Anspruchsvolles, aber es war gute Unterhaltung.
Ja.
So, das ist da so ein bisschen ausgebrochen. Oder Melanie Müller, die Dschungelkönigin zum Beispiel.
Das war
gecastet als, na Gott, blond, als, große Brüste, die soll sich halt ausziehen. Die hat sich vorher schon mal ausgezogen, das ist halt für die Titten zuständig.
Ja.
Und die ist halt komplett aus dieser Rolle ausgebrochen.
Und hat zu Recht gewonnen.
Hat sich natürlich auch irgendwann ausgezogen, ja, gar keine Frage, das kam halt nebenher. Aber die war einfach so, die war so dermaßen vernünftig und bodenständig.
Und also auch klug. Also es war überraschendweise, man hätte erwartet, dass sie strunzdumm ist, aber nein, die ist eine kluge Frau.
Genau.
Die einfach durch eine Dummheit irgendwie dieses Label aufgedrückt bekommen hat.
Holgi hat in einem seiner Podcasts gesagt, was ich sehr treffend fand, die hat sich wie eine Mutter verhalten.
Ja.
Und das ist eigentlich genau, das trifft es eigentlich ganz genau. Die hat sich wirklich wie so eine Mutti verhalten.
Ja.
Und jetzt auch wirklich im besten Wortsinne, jetzt gar nicht mal irgendwie bösartig
abfällig gemeint,
sondern wirklich lieb und nett und gut. Und das ist dann, und dieses, dass du von vornherein erkennst, dass er nach gewissen Rollen gecastet wurde, dass du halt auch einen alten, eigentlich sehr bekannten, ehemals sehr bekannten großen Star hast, wie den Glatzeder, ich hätte fast gesagt, den Glatzenpeter.
Ja, Glatzenpeter, ja.
So wurde er dann genannt. Der es auch eigentlich gar nicht nötig hatte, objektiv gesehen, weil der, ich meine, der ist ja noch, der spielt noch immer hier
Theater.
In Berlin Theater. Also ich nehme jetzt nicht an, dass der Mann am Hungertuch nagt.
Aber dem hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr aufgedrückt.
Genau, da hat man ein bisschen mehr Geld hingelegt oder auch solchen Leuten wie halt der Wendlerin, die.
Der sich
zwar auch gutes Geld verdienen, aber...
Ich glaube, aber zu Wendlerin kommen wir nochmal gleich. Aber zu erstmal, also Melanie, verdient. klug, vor allem hat sie auch eine Lungenprüfung einfach mal einfach durchgezogen.
Ja, ja,
also es war,
das hat am Ende ihr auch den Sieg gebracht.
Ja.
Dass sie einfach alles gefressen hat, was ihr da vorgetischt wurde.
So, und dann gab es natürlich die Unscheinbaren immer. So Tanja Schumann und die Dings da. Corinna
Drews, die Ex-Frau von Jürgen Drews.
Die Ex-Frau von
Entschuldigung. Und diese, und an dieser, also Cornelius ist gar nicht verfolgt, ne?
Nein, ich habe auch Theater gespielt in der Zeit.
Ah, okay. Tanja Schumann sagt dir bestimmt noch was.
Nope. RTL Samstagnacht. Gefickt eingeschädelt.
Schreinemarker ist ihre Schwester. Ja.
Entfernt, ja.
Ja, war das so?
Ja, ja, mir kommen gerade wieder ganzen Witze. Und ich war jung, aber wenn ich es gucken durfte, war es episch.
Und ich durfte am Wochenende so lange aufbleiben, wie ich wollte. Im Nachhinein glaube ich aber erkannt zu haben, dass meine Mutter gesagt hat, ach, mach doch, was du willst, weil spätestens um 10 bist du eh eingepennt. Und es war wirklich nur ganz selten, dass ich noch bis 23:15 wach war, wo ich dann noch RTL Samstagnacht gesehen habe. Vorher lief übrigens immer Wie bitte.
Das war auch toll.
Das war eine großartige
Sendung. Das bräuchte man jetzt wieder,
diesen
Sender.
Die war nämlich gar nicht.
Erklären, für die, die es nicht kennen, was da passierte.
Ich weiß gar nicht mehr,
wie Serviceprobleme aufgedeckt und nachgespielt.
Oder? Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie
das... Ach, um Gott, ach das, ach du Scheiße, ja. Ja,
ich weiß, wie hieß denn nochmal der Moderator? Das war so ein mit Schnauzbart. Nee.
Ah, egal,
ja. Gut. Wurst. Und die war halt im Camp und die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie gar nichts gemacht hat. Und wie das dann so ist, weil sie hat wie ich...
Gerd Müller-Grebes.
Genau, Gerbes hieß er.
Gerbes, ja.
Gerd Müller-Gerbes, genau. Ich hätte wirklich gar nichts gemacht. Und wie das denn so ist, wenn du gar nichts machst, dann gibt es halt den ersten abfälligen Kommentar, ja, die sitzt halt nur rum. Ja. Und das hat sich aber irgendwie so verstetigt. Und das hat dann noch eine ganz besondere Komponente gewonnen, als dann angefangen wurde, dass die Zuschauer durch ihr Votum dazu beigetragen haben, also die mit den wenigsten Stimmen, sind halt rausgeflogen.
Die haben, also die Zuschauer haben ein perfides Spiel getrieben, das war geil.
Na, erstmal ging es ja los, erstmal, alle haben immer gesagt, du bist weiter und bei zweien hieß es immer, du bist es vielleicht, der ausziehen muss. Und es war am ersten Tag halt Corinna Drews und Tanja Schumann. Und dann war es so, dass Corinna Drews gehen musste, weil die halt noch einfach einen Tick langweiliger war als Tanja Schumann und
einen Tick
unbekannter wahrscheinlich einfach noch.
Die hat einfach gar nichts im Camp, wo man abgesessen. Und bei Tanja Schumann hat es eine eigene Ironie gewonnen.
Genau, und dann wurde sich da immer wieder drüber lustig gemacht, dass Tanja macht ja gar nichts, ist aber trotzdem noch drin. Und dann hat sie auch irgendwie den zweiten Tag des Rauswählens noch so überstanden.
Nee, 3, 4, die ist ja vierte geworden.
Ja, nee, den zweiten Tag überstanden. Ja. Und dann ging es ja irgendwie los, dass sie sagte, ja, für mich müsst ihr gar nicht anrufen. Andere haben es mehr verdient. Lasst mich ruhig rausgehen. So schlimm ist es nicht.
Urlaub mit meinem Mann.
So schlimm ist es nicht. Dann habe ich noch ein paar Tage. Das hat sie gar nicht so gesagt, sondern sie hat so im Nebensatz gesagt: Dann habe ich noch mit meinem Mann ein paar schöne Tage im Hotel. Weil der Witz ist nämlich, alle, die vorher selber rausgingen oder rausgewählt wurden, mussten aber bis einen Tag nach der Finalsendung da bleiben.
Du bist im Finale. Das ist aufgezeichnet.
Achso, ja, okay. Bis zum Finale da bleiben, damit sie in dieser großen Das-Wiedersehen-Sendung teilnehmen können. Und dann dürfen sie halt gehen. Das heißt, aber so lange sind sie halt noch gefesselt, um natürlich auch dann für die anderen
RTL-Magazine
irgendwie Interviews zu geben und so und dann eine laufende Berichterstattung irgendwie herstellen zu können. Und aus diesem Nebensatz wurde dann in der Moderation gemacht, aha. Weil die sind natürlich jetzt auch nicht in so einer Absteige untergebracht worden von RTL.
Versace.
Hotel Versace, ja, irgendwie so 5 Sterne, super, super schick und tolles Essen und keine Ahnung was, auf RTL-Kosten natürlich. Und jeder Kandidat durfte noch jemanden mitnehmen dahin und sie hat halt ihren Mann mitgenommen.
Und ihr wolltet
auch. Aha. Dann will sie halt in den Dschungel gehen, ja, ihre Kohle abkassieren, weil wenn man rausgewählt wird, dann muss man, hat 4 Tranchen. Gibt es an Gehalt wohl. Und wenn man rausgewählt wird, dann kriegt man alle 4 Tranchen. Das heißt, wenn man als Erster rausgewählt wird, kriegt man das ganze Geld, die ganze Gage, die einem vorher zugesagt wurde. Und man hat halt noch eine Woche Urlaub im 5-Sterne-Hotel. So. Und weil sie das so im Nebensatz gesagt hat, hat sie gesagt, aha, da will wohl jemand noch schön eine Woche Luxusurlaub auf RTL-Kosten mit ihrem Mann verbringen.
Und der Zuschauer.
Das hat dazu geführt, dass die Zuschauer vermehrt für sie angerufen haben.
Auch ich habe mehrere SMS gesendet.
Ah, sehr gut. Ich gar nicht. Andererseits war sie immerhin noch total langweilig und hat einfach nichts gemacht. Die hat dann keine Dschungelprüfung teilgenommen. Die hat auch so im Camp nichts gemacht. Die saß einfach rum, ja, hat gegessen.
Die Schnitzeljagd war lustig. Kurz,
genau,
aber es war so 5 Minuten.
Eine Schnitzeljagd hat sie mal mitgemacht, so tagsüber. Und dann war es auch wieder gut. Das hat, aber immerhin war sie noch so langweilig,
dass
sie
dann zwar mal nicht
rausgewählt wurde, aber es immer wieder hieß, Tanja, du bist es vielleicht.
Ja. Und sie ist dann trotzdem. Und dann gab es noch diese Ironie-Ebene, so... wann bewegt sich Tanja und wurde rumgespielt. Es war genau. Super.
Und da hat man sich halt nur drüber lustig gemacht. Und wenn natürlich Leute da im Camp sozusagen, wenn über die berichtet wird, was sie da tun, dann sind sie natürlich auch bei den Zuschauern eher auf dem Schirm. Ja. Und deshalb wird natürlich auch eher für die angerufen. Das heißt, RTL kann das natürlich auch mit dem Schnitt so ein bisschen steuern. Ja? Und das haben die natürlich auch ganz klar versucht. Und deshalb ist wirklich wunderbar, hat das funktioniert. Und sie wurde dann als Vierte rausgewählt, also als
vom Finale rausgewählt.
Am Tag vorm Finale rausgewählt, ist Vierte geworden. Also schlechter hätte es für sie gar nicht laufen können, ja. Weil sie hätte, also okay, gut, wenn sie ins Finale gekommen wäre, dann hätte sie noch irgendwie ein tolles Essen bekommen, aber hätte gar keine Nacht mehr im Hotel gehabt. So hatte sie noch einen halben Tag und eine Nacht im Hotel. Mit dem Mann. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Ja. Und dann,
erzähl,
nee, frag.
Nee, ich wollte mal kurz wieder etwas kritisch dazwischen hauen oder was ich ganz schwierig finde. Das lief jetzt mehrere Tage nacheinander, jeden Abend.
Ja. Es lief 2 Wochen.
Nee, 16 Tage.
Jeden 16 Tagen, genau. Meistens 22:15 Uhr. Es gab mal Tage, wo es schon um 21 Uhr losging.
Und manchmal, also normalerweise.
In diesem Ding, wo man zu einer festen Zeit einschalten muss.
Ja, man
es war,
ich verstehe es nicht, wie Menschen es schaffen.
Stopp, da muss ich direkt eingreifen. Und zwar, das hast du nicht gemerkt, aber auf Twitter, es war Lagerfeuerstimmung.
Ja.
Es war kollektives. Du musst die Tweets durchlesen, war episch. Es war einfach. Und es kam ja, noch.
Sein, aber ein Punkt zurück. Wie ist es möglich, 2 Wochen lang jeden Abend zu einer festen Zeit vor einem Gerät zu sitzen? Ich kann es nicht.
Ja,
gar nicht. Weil es ein Event ist. Ich habe es auch nicht jeden Tag geschafft. Mein
Leben besteht nicht nur aus einem großen Event, das 2 Wochen lang ist, sondern ich tue andere Dinge. Jeden zweiten
Abend. Ja, ich hab's auch nicht jeden Abend geschafft. Ich war auch mal zum Beispiel, Dennis und ich waren mal an dem ersten Freitag, haben wir Fußball geguckt in der Kneipe und haben noch was gegessen und noch was getrunken. Und da habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht, was haben wir verpasst, eine halbe Stunde oder so haben wir verpasst. Das ist so, aber du kannst es natürlich auch im Nachhinein bei RTL Now einen Tag, glaube ich, sogar kostenlos
anschauen. Die ganze Zeit.
Die ganze Zeit kostenlos sogar anschauen, ja. Das geht. Was aber passiert, es hat so eine Art Tatort-Effekt, ja. Twitter schreibt halt unter dem Hashtag Ibis jede Menge Unsinn dazu.
Und auch großartigen Unsinn.
Und ja, das ist halt eine lustige Kommentar. Und das ist halt wirklich so, man versammelt sich da, schaut das gemeinsam und hat dann halt auch gemeinsam irgendwie Spaß damit. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn alle wie ich zu dieser definierten Zeit das schauen, dass man dann auch über diese Twitter-Witze noch mehr Honig daraus ziehen kann.
Ja, weil die und oft wenn halt ohne einer, Kontext, einfach der Kontext entwickelt sich nur dadurch, wann sie getweetet worden sind.
Und man kann natürlich auch sagen, gut, wir verabreden uns jetzt immer für 18.30 Uhr zum Ibis gucken, aber wenn das halt einer vorgibt, wie zum Beispiel RTL, ja, wann die das halt ausstrahlen, dann ist halt irgendwie sinnig, sich daran zu orientieren. Dass das nicht immer.
Also ich hab das versucht, quasi, als ich RTL Now nachgeschaut habe, das auf Twitter zu kommentieren, aber es hat irgendwie nicht richtig angefühlt.
Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Folgen habe ich nicht abends gesehen, sondern habe ich am Tag später dann, beziehungsweise zu Ende geguckt. Manchmal ging es halt auch bis 12 und waren da Tage, wo ich um 6 Uhr aufstehen musste, da war ich einfach irgendwann um 11 oder 11:30 so fertig, da bin ich ins Bett gegangen und habe mir die halbe Stunde am nächsten Tag angeguckt.
Und ich muss sagen, dass ich einfach raus bin seit vielen Jahren und einfach keinen Fernseher mehr habe.
Ich habe auch keinen Fernseher.
Ihr schreibt irgendwas vor, was ich tun muss, geht einfach nicht mehr.
Da gab es den passenden Tweet vom Zeitmagazin zum Finale. Liebes RTL, wir sehen uns in 50 Wochen.
Ja, im Prinzip ist das so.
Sonst gucke ich RTL nicht. Das ist tatsächlich, aber...
Wer wird Millionär, schaue ich manchmal.
Ja, aber das würde ich halt auch nur gucken, wenn ich einen Fernseher habe, so nebenbei, zufällig.
Ja, nee, es ist auch nicht so, dass man sich da hinsetzt und sich das wirklich gezielt, konzentriert anguckt, wie
ich habe es im Livestream geguckt und das ging. Livestream war super, aber Fernseher war vielleicht noch ein Tick geiler gewesen.
Ja.
Aber um zu den Kandidaten zurückzukommen, um da mal abschließend zu machen, es gab noch 2 besondere Kandidaten. Einmal die Wendlerin.
Ja.
Der sich irgendwie persönlich ins Ausgeschossen hat.
Oh ja. Was hast du überhaupt mitbekommen, Cornelis?
das Wort Wendlerin habe ich vielleicht mal gehört und dass da so eine Frau war, die blond, glaube ich. Aber ich habe wirklich fast nichts mitbekommen. Ich wollte also, auch nichts mitbekommen.
Also die Wendlerin ist erstmal ein Mann und hat schwarze Haare.
Ja, gut, mag sein, aber wozu?
Und ein Parfum.
So soll ich das
Parfüm.
Und zwar gefärbte schwarze Haare und zwar in so einem Schwarz, das so blau schimmert. Ganz fürchterlich.
So Gerhard Schröder Färbung, oder?
Nee, das ist, ich hab gesagt, das ist doch auch gefärbt, das sieht man noch. Und dann hat Hilke zu mir gesagt, das ist Absicht so. Es gibt solche Farben, die heißen irgendwie Midnight Black oder keine Ahnung was. Das ist extra so blau.
Oh Gott. Ja, und der hat sich ja ins Ausgeschossen, weil der dachte sich, oh, nutze ich das mal, die Popularität und wird ganz groß. Und so nach 3 Tagen Dschungel rausgegangen. Und habe aber nicht bedacht, dass er dadurch dann aber in diesem Hotel festsitzt.
Also, ja, das weiß ich gar nicht mehr. Also, der Witz war folgender.
Der hat irgendwie ganz kurzfristig zugesagt.
Das ist auf jeden Fall so nach Bildinformationen, dem kann man da wohl recht trauen, weil die ziemlich eng mit RTL sind.
Wobei auch da wieder Witze.
Historisch. Ja, da gab es natürlich auch wieder Witze hin und her und so. Aber die haben immer recht zuverlässige Informationen, was die Gagen angeht.
Ja, genau.
Und der Wendler, so sein Künstlername. Ja.
Der heißt auch auf seinem Gestüt, der Wendler.
Das ist so ein Mallorca-Schlagertyp, weißt du? Mhm. Ja. Auch ganz, ganz schrecklich, den findet man eigentlich total, also ich fand den schon immer wirklich total unsympathisch, weil der so total selbst überzeugt sich immer dargestellt hat, vielleicht auch sogar so ist, das weiß man ja natürlich nie so genau. Und das war immer so ein bisschen abstoßend oder ziemlich abstoßend sogar. Und dann, und der hat die höchste Gage bekommen. Bild spricht von 125.000 Euro. Wie gesagt, in 4 Tranchen. Wenn man vorher sagt, ich bin ein Star, holt mich hier raus und freiwillig vorher auszieht, werden 2 Tranchen gestrichen, das heißt, man kriegt nur die Hälfte. Der war jetzt 4 Tage im Camp und hat danach Luxusurlaub auf RTL-Kosten gemacht und hat dafür brutto 64.000 Euro bekommen. So um den Dreh. So 62.000 Euro oder was. So. Was schon mal gar nicht so schlecht ist. Der Witz ist aber, was er natürlich nicht mitbekommen hat,
dass er
er kam halt an und musste direkt die erste Dschungelprüfung machen.
Hat abgelost?
Na, was heißt halt abgelost? Also er musste zum Beispiel so eine große Spinne für eine Minute im Mund
haben. Ja, okay, das so. War...
Das waren auf jeden Fall Sachen, die waren nicht so ganz, also die waren nicht so, das gibt leichtere Dschungelprüfungen.
Ja.
Und er hat sich eigentlich ganz tapfer geschlagen. So, und hat sich auch nicht so wie der Assi verhalten im Camp, die Tage, die er da war, wo man dachte, so
ja, ist er eigentlich. Es gab so Momente, wo man dachte, oh scheiße, der wird mir jetzt sympathisch.
Genau, man dachte so, der wird immer sogar sympathisch, das ist ja ganz, eine ganz eigenartige Wendung. Und dann springt er aber auf und verlässt das Camp und das macht er auch noch mit so einer Pose und schreit das so komisch, halb gesungen heraus, holt mich hier raus.
Es war,
wo man in dem Moment schon gedacht hat, bist du ekelhaft. Ja. Und das ist wieder total gekippt. Natürlich hat er auch eine Menge Schnitt und eine Menge
RTL hat nachgeholfen.
Genau, dafür gesorgt. Aber prinzipiell war es so, dass wenn er einfach noch drin geblieben wäre, bis er rausgewählt wurde, mag er natürlich auch, hätte er natürlich auch, es gab auch so ein bisschen Gespräche unter den Camp-Teilnehmern. Er spielt doch nur und er hat gesagt, nee, das stimmt doch gar nicht, ich spiele doch gar nicht, ich bin jetzt einfach halt der Michael und so. Selbst wenn diese...
Ich habe auf Twitter die Frage gestellt, wie viel ist vom Michael Wendler noch übrig und nicht einfach so durch diese Rolle aufgefressen?
Nee, aber selbst wenn man ihm sozusagen in vielen Situationen angesehen hätte, er hätte das irgendwie alles gespielt und das wäre nicht so ganz ernst gemeint und so, selbst dann hätte man aber nachher, wenn er einfach nur drin geblieben wäre, ein ganz anderes Bild von ihm gehabt, weil man ihn zumindest irgendwie respektiert hätte dafür, dass er zumindest die Arschbacken zusammengekniffen hätte während dieser Dschungelprüfung und doch nicht ganz so ein ekelhaft schmieriges Schwein ist, wie man dachte, dass er wäre.
Ja, aber so. Dafür hat er jetzt den Satz gerufen und ist jetzt noch schmieriger
und ekelhaft. Und war draußen, das fand man schon mal schlimm.
Ja.
Und dann hat er natürlich auch noch...
Ach Gott!
Gefilmt natürlich, wie er dann zurück ins Hotel geht und hat sich da erstmal alles mit
auf der Karte bestellt.
Alles auf der Karte bestellt, in sehr, sehr schlechtem Englisch, ja.
Ja.
Das war auch schön, wie sie ihn dann nochmal bloßgestellt haben.
Und das Beste war, dass sie diese, also man sieht ja diese Gespräche und die haben, RTL sagt, die Kandidatenkamera läuft immer. Das vergessen sie ja. Und es gibt so Momente, wo die Kandidatin oder Kandidaten mit der Produktion reden.
Ja.
Und das sind halt die entlarvenden Momente. Ja. Das war bei Michael Wendler so. Der hat dann so gesprochen, so, ja, die haben mir die Hosen ausgezogen, bla bla bla. Und dann sagt er so, eine Sekunde später, so, an der Kamera vorbei. Das mit der Hose ausgezogen war doch super, oder? Zur Produzentin halt, die hinter der Kamera steht. Und das haben sie laufen lassen, haben sie gesendet. Und haben ihn sofort wie nochmal so, so drei Sympathie, Unsympathiestufen tiefer nochmal gestellt. Mit diesem Nicht-Rausschneiden dieser Ansage an die Produktion.
Das Lustige an diesem ganzen Format ist auch, dass das gar nicht, so wirklich klar ist. Also, es ist nicht so, natürlich kann man irgendwie vermuten, die kriegen da irgendwie Regieanweisungen oder sonst was. Aber das Lustige daran ist, und man kann natürlich auch sagen, was natürlich auch dazu führt, dass sie sich bescheuert verhalten, ist, dass sie halt echt wenig zu essen kriegen jeden Tag.
Ja.
Sie kriegen halt so 70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen, das läuft so auf 500 Kilokalorien hinaus. Man kann sich vorstellen, dass es halt irgendwie so, das sind halt irgendwie so 1500 bis 2500 Kilokalorien zu wenig. Ja, je nachdem von welcher Statur man ist. Das führt halt nach Tagen einfach dazu, dass man irgendwie gereizt ist zumindest.
Ja.
Das heißt, so viel Regieanweisungen müssten die gar nicht geben. Aber kann auch gut sein, dass sie teilweise Regieanweisungen geben. Das Interessante ist nur, auch durch den Schnitt und dadurch, dass die self-aware sind, ja, also dass die Sendung über sich selber aussagt, dass sie von sich selber weiß, dass sie eine Sendung ist.
Ja.
Ja? Dadurch verschwimmt diese Grenze zwischen Realität und Fiktion so angenehm in diesem Reality oder meinetwegen auch Scripted Reality Format. Und das verschwimmt so durcheinander, dass man gar nicht greifen kann und auch gar nicht, und auch gar nicht in die Gelegenheit kommt, greifen zu wollen, was hier denn jetzt echt ist und was nicht, sondern man nimmt es einfach so als Gesamtkonstrukt hin. Und das, finde ich, ist irgendwie so eine Sache, die gelingt keiner anderen Sendung.
Ja, dann, genau, die Wendlerin hat sich dann noch einen Abreiß gesägt, halt mit der Nummer wieder zurück ins Camp zu wollen.
Genau.
Das war so, Und das war dann auch nur ein Gag, vor allem die Wendler-Puppe.
Ja, so. Genau. Cornelisse musste so vorstellen, er hat halt gesagt, war halt im Hotel, hat sich mit dem Bauch vollgefressen, so zumindest der Schnitt von RTL hat er so gezeigt und gesagt.
Nein, das Essen stand schon auf dem Tisch, hat er gegessen.
Und hat er gegessen und danach sagt er, ja, im Nachhinein muss man sagen, das tut mir alles leid. Ich will jetzt der erste Dschungelcamper sein, der rausgeht und danach wieder reinkommt. Und dann hat er nochmal ganz schmierig in die Kamera gesagt, ich bin ein Star, lass mich wieder rein oder so.
Ja.
Und dann hat RTL ganz schnell bekannt gegeben, nee, gibt's halt nicht. So, bist halt jetzt raus und bist du raus. Und das haben die natürlich trotzdem nochmal ausgestrahlt, um noch ein bisschen mehr auf ihm rumzuhacken. Und dann wurde immer so, die hatten so eine Art.
Die haben so ein Baumhaus, wo die Moderationen machen.
Genau, da sitzen die drin.
Und die haben einen Tisch und da sind Puppen von den Kandidaten
drauf. Genau, wie so ein Barbie-Traumhaus, muss man sich das vorstellen, in Kandidaten. Die sind alle so angezogen wie die Kandidaten, diese
Puppen. Selbst der Engelbert hat später eine Puppe bekommen.
Ja, aber da kommen wir gleich. Nee, darauf können wir gar nicht mehr kommen. Wir müssen langsam mal zum Schluss kommen, weil Conny das nicht mehr so viel Zeit hat. Und dann haben sie halt immer so die Wendler-Puppe, die jetzt ja draußen war.
Die ist immer wieder im Camp auf, in diesem Minicamp
aufgetaucht. Genau, die ist ja immer wieder aufgetaucht. Zum Beispiel kamen dann so aus dem Off kamen so Helikoptergeräusche und auf einmal wurde diese Figur so abgeseilt ins Bild hinein. Und dann hat Sonja Zietlow die Figur genommen und einfach in den Dschungel
geschmissen. Meistens sind vorher noch die Hose ausgezogen.
Genau. Also wirklich ganz, ganz großartig. Also Cornelis, ich kann dir echt nur empfehlen, dir das mal anzugucken.
Wenn du möchtest, guck dir ernsthaft, das ist doch. Du kannst die Dschungelprüfung überspringen, die sind meistens nicht so jetzt nicht relevant.
Vielleicht schaue ich es mir mal an, aber ich werde ernsthaft in meinem Leben niemals zwei Wochen am Stück jeden Abend Zeit für Fernsehen haben wollen.
Mach doch nichts. Aber um das, wenn du sozusagen jetzt nach unserem ganzen Vorbringen hier zumindest so ein ganz kleines bisschen den Drang hast, all das, was wir gerade gesagt haben, zumindest ein bisschen nachvollziehen zu können, dann schau dir doch einfach mal die letzte Staffel irgendwie mal an.
Ja, aber
gib dir das mal an einem Wochenende, guck dir mal alles irgendwie nacheinander an oder so, um zumindest das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Das ist wirklich, obwohl es irgendwie böses RTL-Privatfernsehen ist, liebevoll gemachte Unterhaltung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das kann man, glaube ich,
jetzt kommen wir wirklich, nee, aus Zeit Schneidens sind interessant, weil das merke ich selber ja auch im Schneiden bei Podcasts, wie man durch Auswahl und Weglassen viel verändern kann. Das ist schon sehr interessant und durch Zusammenfügen. Also das ist vielleicht was, was ich mir mal anschauen werde.
Was sie aber auch schaffen, also die machen sich nicht nur lustig über die Leute, sondern was die auch schaffen ist, wirklich Sympathie für Menschen zu bekommen. Das ist echt auch in dieser Stadt.
Also ich glaube, das, wir kommen leider nicht zu Larissa, aber es wird, glaube ich, auch nochmal eine halbe Stunde diese besondere Person, dieses Verhältnis zu der Sendung, wie die Sendung mit Larissa umgegangen ist.
Ja.
Larissa war großartig. Ja. Das ist die Überraschung, glaube ich, gewesen.
Ja, und so wurde aus der großen Ibis-Nachbesprechung dann doch nur ein kleiner Werbeblock für Cornelis. Also guck dir das wäre vielleicht mal eine gute Sache, ja. Du bist irgendwie nach dem Urlaub wieder da und guckst dir das mal irgendwie an, auf Wegen, wie man sich das irgendwie anschauen kann. Und dann reden wir mal in der nächsten oder übernächsten Sendung drüber, wie du das so empfunden hast. Und wenn du halt nach 3 Sendungen sagst, ich kann mir das nicht angucken, das ist alles scheiße, dann kannst du uns das ja zumindest mitteilen. Ja.
Das könnte klappen. Müsste ich Zeit verfinden können, ja.
Ja, genau. Ist so wie ich. Und wenn es halt nicht so ganz interessant ist, kannst du es halt auch nebenher einfach plätschern lassen als Unterhaltung. Und du
vielleicht gucke ich auch jeden Abend Hotel, wenn das WLAN stimmt, eine Folge.
Ja, kannst du auch machen.
Ja. Ein gewisses Interesse ist geweckt.
Super, mehr wollten wir doch gar nicht. Also wir fanden es gut, ne?
Ja. Freuen uns auf nächstes Jahr.
Ja, sehr, sehr, sehr. Übrigens, um das nochmal kurz zu sagen, was ich sehr interessant fand gerade, als ich nochmal auf den Wikipedia-Artikel geschaut habe mit den ganzen Siegern der Staffeln, da ist mir das aufgefallen, dass ich wie ich tatsächlich jede Staffel echt verfolgt habe.
Ich kann mich einfach nicht erinnern, ob ich die ersten beiden, drei oder noch gesehen habe.
Und ich vergesse sowas leider. So vor 2 Wochen habe ich immer noch gedacht, also die ersten 2 Staffeln habe ich immer nur so 1, 2 Folgen geguckt und fand das eher alles beschämend. Und erst dann bin ich da reingewachsen und habe das irgendwann gemocht.
Das aber ist offensichtlich, ist so vor 3 Jahren so bei mir auch passiert.
Aber offensichtlich fand ich das von Anfang an schon so, so lustig, dass ich mir angeguckt habe. Naja, wie dem auch sei. Egal. Wir machen mal weiter und ich glaube, Dennis, du bist jetzt dran.
Ja, und zwar die Kleinteiligkeiten. Habt ihr ein Konto bei der Commerzbank? Glaube ich nicht, oder?
Nur einem Mastercard.
Ich gar nicht.
Ja, und zwar folgendes. Und zwar, wenn ihr einen Sohn habt.
Habe ich nicht.
Wenn der Kommunist ist.
Gilt das auch für Tochter und Kommunistinnen?
Ja, dann solltet ihr kein Konto bei der Commerzbank haben, weil das ein Kündigungsgrund ist. Die Commerzbank, die Bank, die sich verstaatlichen lassen hat, lehnt Kommunisten als Kunden ab, beziehungsweise nicht mal als Kunden, sondern als, da hat dann eine ältere Dame ein Konto seit irgendwie 300 Jahren bei der Commerzbank und ihr Sohn hat einen Zugriff auf dieses Konto zusätzlich. Kennt man, ist so. Und da hat die Bank gesagt, ja, wir haben Informationen, dass eine Person, die auf ihr Konto zugreifen kann, nicht vertrauenswürdig ist. Und dann dachte sich die Mutter, ja, aber ich habe nur eine Person, was ist mit meinem Sohn? Und dann sagte die Bank, nix. Und dann hat sie ihr das Konto gekündigt. Und jetzt beruft sich die Bank auf, ja, wir dürfen Verträge machen, mit wem wir wollen, Punkt. Das ist schon ziemlich lustig, dass diese Bank... Das ist schon hart. Ja, es ist halt albern, ehrlich gesagt, weil... Vor allem ist der Kommunist halt bei der DKP, also so, also die, also ich will den lieben Kommunisten ja nichts an, also ich will ihn halt nicht sagen, aber
so relevanztechnisch. Das ist halt auch ein Verein von alten Germanisten, ja, das sind alles Lehrer, das kann man glaube ich so sagen, ohne da irgendjemand zu beleidigen, sondern das ist eher eine Tatsachenbehauptung, die auch dem Beweise zugänglich ist.
Ja, also es ist albern, man macht sich halt damit selber lächerlich. So, Herr Brun, Ihr Computerkommunismus.
Ja, ich habe gerade eine E-Mail bekommen von Leuten, von denen ich nicht denke, dass ich von denen E-Mails bekomme. Wurst. Ja, ich habe mir, das hatte ich eigentlich geplant als größeres Thema.
Das ja, machen wir so als größeres Thema.
Das werden wir beim nächsten Mal auch noch sicher aufgreifen. Ich habe mir nämlich einen Raspberry Pi zugelegt.
Nee, stopp. Du hast dir die Teile eines Raspberry Pis zugelegt.
Ja, genau.
Ja, wer ist hier der formale Jurist? Du oder ich?
So, also ich habe mir so eine Platine gekauft, ja, die man, glaube ich, auch als Raspberry Pi bezeichnet. Ich weiß gar nicht. Eine Hülle und diverse Einzelteile und Kleinteile und wollte mir da eigentlich so ein und werde mir da einen XBMC drauf spielen.
Also ein Media-Server-artiges und so. Also ein Ding, was du den Fernseher anschließen kannst.
Genau, um es am Fernseher anzuschließen, um halt auch Formate, die die Apple TV nicht direkt streamen kann, einfach abzuspielen.
Also was man so Gerät grundsätzlich so torrenten kann, die MKVs.
Ja, aber sich natürlich auch aus eigenen, selbst aufgenommenen Videos herstellen kann. Und auch um so Zugriff auf die Mediatheken zum Beispiel zu bekommen und auf Fernsehsender, die irgendwie Livestreams absetzen, um mir so ein Media Center zu bauen. Und das Doofe ist...
Es kommt in Einzelteilen.
Ja, kommt in Einzelteilen. Das ist halt von verschiedenen Händlern. Und das letzte Teil ist halt dieses WLAN-Teil. Ja, das habe ich heute erst bekommen. Also so ein USB-WLAN-Dongle, der dann WLAN macht. Und den soll man aber bei der Installation schon eingesteckt haben, damit der Treiber mit installiert werden kann. Deshalb konnte ich jetzt noch nicht, also ich hätte natürlich schon
alles installieren. Wie viel hast du jetzt insgesamt bezahlt?
Ich hätte natürlich alles schon installieren können, aber dann wäre es nicht mehr sicher gewesen, dass der WLAN-Dongle noch nachher installiert werden können und dann hätte ich nochmal alles neu machen müssen.
Vor allem, weil sich
Herr
Brun sich darüber kläglich beschert hat, dass er die Konsole dafür benutzen muss.
Ja, das ist schon mal schlimm genug und dann muss man eigentlich noch...
so schlimm nicht.
Ja, es ist ja auch nicht schlimm und ich kann es ja auch, es ist ja auch alles erklärt, wie es funktioniert auf den entsprechenden Webseiten, aber da kommen wir das nächste Mal zu.
Was kostet es?
Das ist einfach nur nicht schön anzuwenden, wenn ich dafür irgendwie die Konsole öffnen muss und dafür Befehle eingeben muss und so. Das ist einfach, das kann man schicker machen. Man muss sich sogar, wenn man es ganz ernst meint.
Die Konsole ist schick, das ist
für
sich.
Man kann es einfacher für den Konsumenten einfacher.
Das in der Tat.
Ja, irgendwie herstellen. Und wenn man es ganz ernst meint und sogar immer die neueste Version, den neuesten Release direkt installieren will und das nicht später durch Update-Funktionen hinzufügen will, muss man sich sogar sein eigenes Image bauen, was irgendwie auch in entsprechenden Wikis dann erklärt wird. Aber das erzähle ich dann vielleicht am nächsten Mal davon.
Wie viel kostet es?
Letzte Teil ist gekommen. Ich habe gezahlt insgesamt von Platine, Hülle, Netzteil, schnelle SD-Karte fürs Betriebssystem, WLAN-Dongle und nochmal ein extra kleiner USB-Stick, damit man den auch so klein reinstecken kann und HDMI-Kabel knappe 75 Euro.
Das ist überschaubar. 70,
75, ja, es geht auf jeden Fall. Ich werde dann beim nächsten Mal erzählen, wie es läuft, ob es läuft und keine Ahnung. Ja, nur um das mal kurz angekündigt zu haben. Hat jemand da schon Erfahrung mit, Cornelius, Dennis?
Nö. Nee. Nö.
Aber bekannt auf jeden Fall.
Ja, ich kenne das von vielen mehreren Leuten schon.
Ja.
Auch mal gesehen und angefasst und so.
Ach ja, ich hab das mal auf ADN gefragt, da hat nur einer geantwortet bisher, was man denn von diesen, das nennt sich ja XBMC, dieses
Betriebssystem?
Dings, ja, es gibt
auch Derivat, so Derivat.
Derivat, ja, es gibt auch so XBMC-Programme für den Mac zum Beispiel. Da gibt es so drei wesentliche Derivate: Rasp, BMC, OpenALEC und das dritte habe ich schon wieder vergessen. Was man denn davon nutzen solle, da ist mir nur gesagt worden, eine Antwort habe ich tatsächlich bekommen. OpenALEC, weil das ist irgendwie Single Purpose und das geht alles ganz schnell. Ich habe nicht so ganz verstanden, wo der Unterschied zwischen den drei Dingern sein
soll. Bitte in die Kommentare
werfen. Genau, wenn jemand Ahnung hat, einfach in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz, ganz hilfreich. Ich bin da vielleicht auch einfach nicht schlau genug zu, um das irgendwie vollständig erfassen zu können. Gut.
Noch bevor wir zum Abschluss kommen, wir wollen noch nach Bocholt gehen. Das ist in...
Was ist das überhaupt?
Bocholt ist ja, ich habe keine Ahnung, die Rheinische Post berichtet darüber. Also muss es irgendwo NRW oder Rheinland-Pfalz sein.
Das klingt schon ziemlich pottig.
Und zwar hat da die CDU-Fraktion beantragt, im Stadtrat einen gemeinsamen Lottofonds einzurichten, also quasi eine Lottogemeinschaft einzurichten, um mit dem Gewinn das städtische Haushaltsloch zu stopfen. Finde ich sehr liebevoll. Finde ich sehr liebevoll von der CDU-Fraktion, dass sie auch auf unkonventionellen Wegen die Stadtkasse aufbessern möchten. Und weil Herr Brun schon bereitsteht mit seinem Finger, möchte ich noch den Antrag P6 zur ersten Tagung des vierten Partei, das sagt der Partei Die Linke anmerken. Die Internationale zu verbieten. Hast du es mitbekommen?
P6, so halb.
Episch, oder? Also ich habe mir das Pamphlet zwei Seiten durchgelesen. Es geht halt so los, international ist militaristisch, weil die Musikform und so, alles blöd, konservativ, militaristisch. erklärt das so ganz toll, dass so anhand der Beatstrukturen und so, das ist konservativ, das ist links und die Nationale ist militaristisch. Das merkt man halt daran, dass Techno ist ja gleichförmig, das ist konservativ. So, das beste Beispiel hat er gebracht, so, weil man hat es gesehen, dass Techno konservativ ist, weil bei der Trauerfeier zum Love Parade-Unglück auch CDU-Anhänger dabei waren.
Ich finde, da bleibt ja nicht viel übrig, als sich zu verabschieden.
Das war's.
Ja.
Folge 45. 45 demnächst.
Ja, entweder, heute noch 44. Entweder nächste Woche, wenn Cornelius stabiles Internet hat oder so. Wir
das ist klären schwer das. Vorher zu sagen, das muss man spontan gucken.
Genau, wir gucken das ganz spontan. Ich habe nächste Woche auf jeden Fall genauso Zeit wie heute. Ansonsten, Cornelius, wünschen wir dir einen wunderschönen Urlaub.
Ja, danke.
Erlebe viele, viele schöne Abenteuer, von denen du dann berichten kannst.
Euch einen wunderschönen Fußball.
Ja, vielen Dank.
Wir und machen Dynamo platt.
Ich glaube, das war's, ne?
Ja.
Sagen wir gute Nacht und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Also so geht das nicht.
Musst du schneiden, oder?
Nee, ich muss nicht schneiden. Ich hab.
Jetzt passt nicht. Boah.
Das tut mir sehr leid.
Wir schneiden hier.
Nein, wir schneiden nicht.
Doch.
Alles Käse.
Dann schneide ich.
Warum geht denn das jetzt nicht?
Weiß ich nicht. Jetzt musst du es wieder von Anfang machen.
Soll ich nochmal wie ich von Anfang
ja.
machen jetzt? Das ist alles fürchterlich.
Ach, wie schön.
Ah. Ich finde, wir können das so lassen.
Ja, es ist auch für den Hund, oder?
Soll ich mal den Stecker rausziehen ganz schnell?
Nee, um Gottes Willen nicht.
Na doch, raus. Das klingt fast alt.
Ruhig halten. Was ist das mit Absicht?
Kannst doch nicht, nein. Wie kommst du darauf? Quatsch doch nicht ständig rein, Dennis.
Lass es!
Ich hab dich nicht gemutet. Du bist sehr gut zu hören, denn es ist nicht in Ordnung. Das ist hier das Outro.
Das ist unglaublich, der wackelt.
Immerhin der ultimative Beweis, dass hier alles analog ist.
Ja.
Alles.